Warum wir diese Folge zum zweiten Mal aufnehmen, warum der VfB Stuttgart zum Zweijährigen von Sebastian Hoeneß in Bochum mit 4:0 gewinnen konnte, was eigentlich mit der U21 los ist und wie er an Tickets für das Pokalfinale kommt, all das erfahrt ihr in dieser Ausgabe. Aber nicht nur das, natürlich der Schwerpunkt heute Thomas Müller und die Vertragsverlängerung, die ausbleibende beim FC Bayern München. Let's fucking go.
Lass mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill wieder gekommen. Und er ist drin!
Ja, Grüße nach Beutelsbach, lieber Herr Rose. Wie aufgeregt bist du denn bezüglich unseres Themenschwerpunkts Thomas Müller und das Ende bei den Bayern?
Ja, was die wenigsten Hörerinnen und Hörer wissen, ich habe ja als Kind schon in Thomas Müller Bettwäsche geschlafen und insofern treibt mich das Thema natürlich seit Wochen um und ich bin total verzweifelt, weil ich jetzt echt nicht weiß, wie und wo es für Thomas Müller weitergeht.
Aber nicht jetzt, denn wir wollen über den VfB Stuttgart sprechen und beginnen erstmal mit Genesungswünschen, die wir nach Belgrad schicken werden. Ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen, unser Silas, der Mann mit dem ansteckendsten Lächeln der Welt, hat sich leider schwerer verletzt. Passiert ist das Ganze Ende März beim Spiel von Roter Stern Belgrad bei Vojvodina. Betroffen ist das linke Sprunggelenk und ja, jetzt diskutiert man darüber, ob die Verletzung konservativ behandelt werden kann oder ob eine Operation nötig ist. Klar scheint aber jetzt schon, Silas wird für 6 Wochen ausfallen. Die gute Nachricht bei diesen ganzen schlechten Nachrichten ist, dass Silas zurück nach Deutschland kommt. Leider nicht nach Stuttgart, sondern nach Düsseldorf, denn dort wird er dann wohl behandelt. Ich würde sagen, wir drücken alle Daumen, dass er schnell wieder zurückkehren kann auf den Rasen, oder Sebastian?
Ja, auf jeden Fall. Und für ihn natürlich eine Verletzung zur absoluten Unzeit, weil 6 Wochen, das klingt ja dann ja schwer nach Saison aus. Und es ist für ihn ja nicht nur eine Saison, sondern es geht ja auch um seine Zukunft, weil er nicht weiß, wo er nächste Saison spielen wird. Und da noch dann mit einer Verletzung aus der Saison rauszugehen mit unklarer Zukunft, das ist natürlich besonders bitter.
Super bitter, kann sich nirgendwo gerade oder kann sich jetzt nicht ins Schaufenster stellen, weder für den VfB noch für Belgrad, die ja die Kaufoption ziehen könnten. Müssen wir mal abwarten, wie es für ihn weitergeht. Es gibt aber auch noch eine gute Nachricht, muss man an der Stelle sagen, eine weitere. Denn im Gegensatz zum VfB hat Silas in diesem Jahr schon einen großen Titel geholt. Am Wochenende siegte Roter Stern Belgrad mit 3:1 gegen OFK Belgrad und holte damit vorzeitig die serbische Meisterschaft. So früh wie noch nie in der Geschichte der serbischen Liga. Also ich würde mal sagen, herzlichen Glückwunsch, lieber Silas.
Ja, der macht's konsequent. Letzte Saison Vizemeister, jetzt Meister. Also nicht so schlecht.
Sehr gut. Ja? Ja, sehr gut. 5 Tore hat er erzielt in der serbischen Liga. Eine Vorlage, also er hat schon seine Aktien. Vizemeister wird, by the way, sehr wahrscheinlich ein anderer VfB-Spieler. Ja, der hat's letzte Saison nicht geschafft, weil da war er ja schon ausgeliehen, soweit ich mich erinnere, an St. Gallen. Damit sollte auch klar sein, wer gemeint ist. Jovan Milosevic, der ist inzwischen bei Partizan Belgrad untergekommen, wurde dahin ausgeliehen. Und hatte zuletzt auch Probleme, konnte lange nicht spielen. Bei ihm war es, glaube ich, auch das Sprunggelenk, wenn ich mich nicht richtig...
Ja, aber wenn mehrere schwere Verletzungen, ne, auch in der Schweiz schon erleben müssen, glaube ich. Also das schleppt er auch mit sich rum.
Aber Jovan ist auf jeden Fall jetzt in Belgrad angekommen, hat nämlich 2 Tore erzielt am vergangenen Wochenende. Also auch da liebe Grüße nach Serbien, gute Besserung an Silas und herzlichen Glückwunsch zu den Toren und natürlich zum Titel. Titel, Sebastian. Oh. Wachsen mir direkt Flügel.
Ja, dauert noch ein paar Wochen.
Es dauert noch ein paar Wochen. Aber wir können festhalten, der VfB Stuttgart hat das Siegen nicht verlernt. Ja, also es war keine Eintagsfliege, sondern der VfB hat gleich nochmal nachgelegt und zwar in Bochum. 4:0. Und wir schauen natürlich zuerst auf die Aufstellung und mussten erstmal gucken, was ist eigentlich los? Denn die Aufstellung war schon wild. Was nicht so wild war, war die Rückkehr zum 4-4-2. die Formation, mit der wir die meisten Spiele in dieser Saison, die meisten Pflichtspiele, muss ich dazu sagen, in dieser Saison gewinnen konnten. Fabian Rieder ist aus dem Ruhestand zurück in die Startelf gekehrt. Also das war eine größere Überraschung, würde ich mal so sagen, ja, auf der rechten Seite. Ramon Hendricks kam für den gelb gesperrten Maxi Mittelstädt in die Mannschaft. Weniger große Überraschung, Leo Stergiou ersetzte Finn Jeltsch auf rechts. Finn brauchte wahrscheinlich mal eine Pause jetzt auch nach der Länderspielphase mit vielen Minuten. Machte also durchaus Sinn. Luca Rakes, hello beautiful, sage ich an der Stelle, bekam den Platz vom rot gesperrten Amin Aldakil. Das war deshalb überraschend, weil wir hätten ja eher mit Finn Jeltsch gerechnet. Aber gut, werden wir gleich alles aufdröseln. Jannik Keitel ersetzte Angelo Stiller. Ja, auch Stiller fehlte gelb gesperrt. Und es war nicht Enzo Mio, der auf der 6 spielen musste. Gute Entscheidung, reden wir gleich noch drüber. Und Chris Führich ersetzte eben jenen Enzo Mio auf der linken Seite. Und ich glaube, das trug auch dazu bei, dass der ein oder andere Skeptiker Sebastian Hoeneß schon vor dem Anpfiff die falsche Aufstellung vorwarf. Dabei hat er es gut erklärt. Er braucht Frische und Physis. Wie zufrieden warst du denn mit der Personalauswahl?
Also nach dem Spiel natürlich brutal zufrieden. Vor dem Spiel, es war schon ein bisschen überraschend, dass zum Beispiel Fabian Rieder direkt aus dem Cannstatter Loch sofort in der Startelf steht, dass ein Rakes sein Startelf-Debüt feiert. Und wenn man dann die Aufstellung im Ticker gesehen hat, dann ist die Überschrift, Hoeneß tauscht halbe Mannschaft aus. Waren 6 Leute. Also das hat er auch natürlich ein gewisses Risiko, aber unter dem Aspekt Physis, Frische und so weiter war das halt total nachvollziehbar. Ich habe mich vor allen Dingen gewundert, dass Dennis Undaff nicht mal im Kader stand, aber das hatte ja keine Leistungsgründe, sondern eher Magen-Darm-Gründe, glaube ich.
Absolut korrekt. Er war mit in Bochum, saß im Teamhotel, wahrscheinlich auf der Toilette, hat dort den weißen Porzellangott angebetet und es sollte uns Glück bringen, wie wir jetzt wissen. Also vielleicht ist das auch eine Methode, wie wir in Zukunft Spiele gewinnen. Dennis Undaff einfach auf der Toilette parken. Aber nein, das soll nur ein kleiner Witz am Rande gewesen sein. Nee, also Dennis Undaff, wie gesagt, konnte halt nicht. Der wird schon noch ein paar Minuten bekommen. Da bin ich mir relativ sicher. Ja gut, ich meine, die einzige Frage, die ich mir noch gestellt habe, als ich das alles so mitbekommen habe, hätte man nicht vielleicht mal El Bilal reinschmeißen können? Ich habe Bock auf den, deswegen, das muss ich dazu sagen. Ich kann natürlich nicht genau einschätzen, wie viele Minuten er schon im Tank hat, aber das wäre für mich das einzige Thema. Aber auf der anderen Seite, ich meine, Woltemade musst du bringen. Demirovic zeigt schon seit längerem, also auf jeden Fall vor dem Spiel gegen Bochum, eine aufsteigende Tendenz. Also würde ich schon sagen, Sebastian Hoeneß hat da alles richtig gemacht, hat die richtigen Leute aufgestellt. Und ich sag mal so, jetzt darüber zu diskutieren, dass Sebastian Hoeneß irgendwelche Fehler in der Aufstellung gemacht hat, macht wenig Sinn. Wir kennen das Ergebnis.
Da werden wir uns ja lächerlich machen. Nee, und ich würde mich auch mal wieder brutal freuen, wenn El Bilal mehr Minuten bekommt oder startet. Aber jetzt allein mal auf den Gegner bezogen, macht, glaube ich, gegen Bochum den Demirovic vorne drin mehr Sinn. Und vielleicht ist dann gegen Bremen seine Zeit gekommen für El Bilal. Ich glaube, das passt dann vom Matchup auch besser.
Jetzt haben wir noch gar nicht verraten, warum wir die Ausgabe zweimal aufnehmen mussten. Fällt mir gerade ein, weil wir direkt reingesprungen sind.
Ja, weil wir so gerne über Siege sprechen und jetzt gab es ja lange keinen mehr in der Liga und deswegen gesagt, machen wir einfach zweimal.
Genau. Nein, wir hatten technische Probleme. Deswegen, ich muss das vorwegschicken, nicht, dass es nachher die große Diskussion gibt, warum irgendwie der Hintergrund jetzt dunkler ist als vorhin. Wir hatten technische Probleme. Meine Videoaufnahme wurde nicht gespeichert. Deswegen müssen wir die erste Stunde der Sendung nochmal aufnehmen. Die zweite halbe Stunde, die ist schon im Kasten, die hängen wir dann hinten dran. Deswegen haben wir gedacht, wir weisen darauf hin, nicht, dass es da, wie gesagt, zu irgendwelchen Spekulationen kommt.
Genau, wir können ja auch Verschwörungstheorien sofort entkräften, weil die Audiospur der ersten Stunde, der ersten ersten Stunde, die existiert ja. Aber wir wollten euch natürlich hier mit Bildern aus Beutelsbach und Berlin beglücken dabei.
Und wenn ihr wüsstet, was wir da alles gesagt haben, nee, Spaß beiseite. Ich möchte noch mal ganz kurz zu der Thematikaufstellung zurückkommen. Ich weiß, wir haben heute nicht so viel Zeit, wollen euch natürlich die Möglichkeit geben, diese Folge noch abzuhören, bevor ihr dann am Donnerstag beziehungsweise Freitagmorgen die nächste bekommt. Aber das ist mir noch ganz wichtig, denn natürlich ist es nicht ganz risikoarm, den Großteil deiner Defensive umzustellen. Und du kannst ja dann auch mit Spielern, die vielleicht auf anderen Positionen eingesetzt sind, aber regelmäßig von Beginn an spielen, vielleicht dann ja die Veränderung kleiner halten. Dagegen hat sich aber Sebastian Hoeneß ganz klar entschieden und hat sich aus meiner Sicht für mehr Stabilität entschieden. Ich glaube, das war wirklich die Idee dahinter, warum er die Jungs reingebracht hat. Er hat 6 stark defensiv denkende Spieler aufgeboten und die 4 besten offensiven Spieler in der aktuellen Form. Ja, und da hast du dann eine gute Mischung, meiner Meinung nach, aus unterschiedlichen Spielertypen, die aber auch unterschiedliche Spielverläufe abdecken können. Ja, also wir haben in der Regel ja mehr Ballbesitz als der Gegner, ja, und deswegen müssen wir dann häufiger ins Gegenpressing gehen, und dafür hattest du die richtigen Jungs auf dem Feld. Du hast einen Demirovic, einen Wojtmar, den Rieder, einen Karasor, einen Keitel, die können das alle. Demirovic, du hast es, glaube ich, vor ein paar Tagen schon mal gesagt, ist in Sachen Pressing sowieso der Mann, der in letzter Zeit stark kommunikativ einwirkt auf seine Mitspieler, möchte ich mal so sagen, löst das Pressing aus, schiebt die Anläufe in die richtigen Positionen. Also das ist auf jeden Fall genau der richtige Mann für diesen Fall. Und wenn du halt weniger Ballbesitz hast und eher Pressing-Aktionen, ganz normale Pressing-Aktionen hast, dann hast du eigentlich auch wieder die richtigen Leute auf dem Feld gehabt. Ja, also am Ende war es so, dass der Ballbesitz ausgeglichen war, ich glaube 53-47 für Bochum. Aber ja, also nach dem 2-0 konnte man schon erkennen, dass der VfB auch in der dominanten Rolle mit Gegenpressing einfach ja perfekt von Hoeneß aufgestellt wurde. Was ich eigentlich nur sagen möchte, es war eine kluge Aufstellung von Sebastian Hoeneß, würde ich sagen, oder?
Es war eine kluge Aufstellung, und die hat sich ja dann auch wiedergespiegelt, da kommen wir vielleicht schon so Richtung Analyse, hat sich ja auch in der Spielweise wiedergespiegelt. Also du hast erstmal eine stabile Truppe aufs Feld gebracht, die auch physisch stark ist und die aber auch sehr klar gespielt hat. Also wir hatten weniger Ballkontakte, mehr etwas längere Bälle im Spiel, viel mehr Klarheit drin, nicht dieses Klein-Klein. Und ich glaube, das ist eine gute Herangehensweise für ein Team, das seit 6 Spieltagen auf einen Sieg wartet, dass man sagt, okay, wir versuchen es mal nicht gleich hier mit großer Fußballkunst, sondern einfach mal mit den Basics, und dann gucken wir, was bei rumkommt. Und das hat ja auch durchaus gut funktioniert.
Ja, und dann springen wir gleich rein in die Analyse. Bevor wir aber analytisch werden, wobei, das ist eigentlich auch analytisch, müssen wir über die Seitenwahl sprechen. Mir ist aufgefallen, Atakan Karasor stand bei der Seitenwahl etwas alleine da, was jetzt nicht so unüblich ist, wenn zwei Kapitäne untereinander ausmachen dürfen, wer den Ball bekommt und welche Seite bespielt werden soll. Aber er hat sich Hilfe geholt. Ich glaube, bei Alex Nübel hat er nachgefragt, ey Junge, welche Seite sollen wir denn wählen? Er hat dann die Seiten tauschen lassen. Und mir ist dann aufgefallen, dass Alexander Nübel zumindest in der ersten Halbzeit doch durchaus beeinträchtigt wurde von der Sonne, was aber nicht schwer ins Gewicht fallen sollte, weil eben Bochum kaum was aufs Tor gebracht hat. Aber hast du die Situation verstanden?
Also ich habe da nur hinterher auf Instagram gesehen, auf irgendeinem Sky-Reel, dass der Schiedsrichter halt sagt, okay, Atakan Karasor, du hast quasi Platzwahl, was macht ihr? Und er fragt dann nach hinten, wechseln wir? Und der Schiedsrichter wird schon ungeduldig und fragt dann, ja, was denn nun? Und dann wechselt der VfB tatsächlich die Seite. Und ich weiß es aber nicht, ob das, was Alex Nübel vielleicht übers halbe Feld gerufen hat, wirklich das war, was dann bei Atakan Karasor auch angekommen ist. Aber falls es das nicht war, kann man ja festhalten, nach Anpfiff lief die Kommunikation im Team besser als bei Anpfiff.
Das war definitiv so, und Atakan Karasor, so viel sei schon mal vorweggeschickt, war zweifellos auch einer der besten, wenn nicht sogar der beste Spieler am vergangenen Samstag für den VfB Stuttgart auf dem Feld. Und selbst wenn diese Seitenwahl daneben gegangen sein sollte, hat er danach mit herausragenden Leistungen all das wieder wettgemacht. Also toller Kapitän, reden wir nachher natürlich noch ausführlich drüber. Taktisch, da wollen wir jetzt drauf eingehen, hat es der VfB dann auch gleich gut gemacht. Vor allem ist mir aufgefallen, dass wir Entlastung für die Sechser sowohl mit und gegen den Ball geschaffen haben. Das war ja so ein Thema, das wir auch nach dem Frankfurt-Spiel eigentlich beackern wollten, es dann aber gelassen haben aus Gründen, haben wir letzte Folge ja ausführlich dargelegt. Jetzt kann man halt sehen, was es ausmachen kann, wenn die Sechser eben nicht so gefordert sind mit und gegen den Ball. Du hattest diesmal einen Zweieraufbau mit Chabot und Rakes. Atta ließ sich dann manchmal noch etwas zurückfallen, aber insgesamt hatten wir halt eine sehr gute Organisation mit Ball. Gegen den Ball hat man auch gleich gesehen, wie wir heute schnelle Umschaltmomente der Bochumer unterbinden wollen. Gleich die erste Aktion war eigentlich ein Beispiel dafür. Ja, der lange Ball des VfL, den Atta dann erstmal klärte, und dann schoben wir raus und Führig blockte den tiefen Ball. Das heißt, sofort Gegenpressing, und wir waren, was das Gegenpressing anbelangt, wirklich sofort on fleek, wenn man so möchte. Ja, also das war einfach richtig gut gespielt vom VfB Stuttgart, sowohl mit wie auch gegen den Ball. Und um euch zu zeigen, was sich Sebastian Hoeneß mit Ball ausgedacht hat, nehmen wir gleich mal die erste Chance von Chris Führig hier mit rein. Und da sehen wir unsere zwei Innenverteidiger, die zusammen mit Nübel aufbauen können. Hendricks und Sergio schieben hoch. Karasor lässt sich zwischen die Ketten fallen, um ja zum Beispiel klatschen zu lassen oder Räume hinter sich zu öffnen. Das ist etwas, was Angelo Stiller in der vergangenen Saison ganz, ganz oft gemacht hat und herausragend wirklich perfektioniert hat. Das haben wir jetzt hier von Atakan Karasor gesehen. Auch in Reinform, möchte ich fast schon sagen. Weiter vorne überladen wir dann die linke Seite, und da kommt dann auch der lange Ball von Nübel hin. Und es ist noch nicht mal so wichtig, dass er direkt einen Abnehmer findet. Aus den eigenen Reihen, muss man dazu sagen. Du kannst natürlich dann hier auch über zweite Bälle und über Gegenpressing zu Offensivaktionen kommen. Ja, man sieht ja auch jetzt hier gerade im Standbild, du hast gleich eine 4-gegen-4 Situation. Also relativ leicht lässt der VfL hier sein Pressing überspielen mit einem langen Ball. Das ist im Endeffekt die Strategie gewesen in dieser Szene. Rieder blockt dann hier den Bochumer gut weg. Der hätte sich vielleicht auch einfach nur ein bisschen weiter absetzen können und hätte dann den Ball gehabt, aber das ist das Problem des VfL. Chris antizipiert die Situation gut, läuft durch, kann den Ball eigentlich quer auf Demirovic legen, versucht's aber selbst, es waren mir dann ein, zwei Kontakte zu viel, deshalb kommt Bochum auch noch zum Blocken eben der beiden Abschlüsse von Chris Führig, aber insgesamt siehst du hier eine Facette des Hoeneß-Balls, die wirklich nur schwer zu verteidigen ist, weil es insgesamt sehr stimmig, sehr organisiert abläuft. Man sieht auch in der Szene, Demirovic lässt sich etwas tiefer fallen. Der rechte Mittelfeldspieler Fabian Rieder rückt ein, bindet einen Innenverteidiger, dann sticht Demirovic in den frei gewordenen Raum, ist eine Anspielstation, die jetzt zwar nicht gewählt wurde, aber theoretisch da war. Ja, und so kreierst du oder erzeugst du Unordnung beim Gegner und das haben wir wirklich gut gemacht in der Szene, Sebastian.
Nee, genau. Und ich finde, für mich ist auch immer so ein Indikator, wenn Chris Führig gleich zu Beginn des Spiels gefährlich vorm Tor auftaucht, dann wird es meistens ein gutes Spiel. Weil manchmal hast du auch Spiele, da ist er dann immer so Richtung Eckfahne und läuft sich fest und so weiter. Und das war so eine Szene, wo ich dachte, oh, der geht halt zentral in den 16er, kommt zum Abschluss. Ich sehe es wie du ein bisschen zu spät. Entweder sollte er querlegen oder vielleicht mit links abschließen, gleich mit dem ersten Kontakt und dann zieht er in die Mitte. Dann ist er in der Mitte aber auch alles voll mit Bochumern und dann wird es nichts. Aber das hat einem noch gleich so ein ganz gutes Gefühl gegeben, dass die Mannschaft auf jeden Fall auch wach auf dem Platz ist und schwer was vorhat in Bochum.
Ja, auch Fabian Rieder, den müssen wir ja gleich hervorheben, war ja in dieser Szene auch schon beteiligt, hat es dann aber auch im Laufe des Spiels wirklich gut gemacht. Ich würde sagen, das war vielleicht eines seiner besten Spiele für den VfB Stuttgart. Klar, Young Boys, das war auch nochmal stark mit seinen 3 Assists, meine ich. Das war schon richtig gut. Aber was mir hier gut gefallen hat bei Fabian, waren halt die Pressing-Situationen, die super waren. Ja, und das trotz der fehlenden Spielpraxis. Er war sofort in der Partie. Du hast jetzt nicht gemerkt, dass er groß Abstimmungsschwierigkeiten hat oder so. Nee. Der war sofort da, hat auch gleich noch eine weitere starke Aktion gezeigt. Das war die zweite Chance von Chris Führig, als Rieder den Ball von halbrechts in den Strafraum legt und Chris dann mit der Hacke finishen wollte. Ich glaube, groß anders kann er den auch nicht machen. Also die Idee war eigentlich gut, oder?
Die Idee war perfekt. Und wenn er den mit der rechten Hacke trifft und der geht ins lange Eck, also es hätte funktioniert. Er hat genau den richtigen Riecher, genau den richtigen Instinkt. Das hätte das Tor des Monats werden können. Aber leider erwischt er den Ball nicht richtig und dann geht er am Tor vorbei. Aber das sah wirklich so aus, als hätte sich nicht nur Chris Führig, sondern der VfB, wie eben schon gesagt, einiges vorgenommen.
Absolut. Und diese Organisation, von der ich gerade sprach, die zog sich wirklich durch alle Mannschaftsteile. Ja, also du hast das auch dann gesehen bei den beiden Sechsern. Keitel, Karasor, die haben im Mittelfeld viele lange Bälle geklärt. Auch da brauchst du halt eine gute Abstimmung. Im 4-4-2 dann gegen den Ball hat der VfB die Breite gut verteidigt, hatte auf den Flügeln Überzahl und das führte dazu, dass Dieter Hecking ja sogar noch während der ersten Halbzeit schon darüber nachdachte, eine Umstellung vorzunehmen, ja, und damit auch einen frühen Wechsel durchzuziehen. Das hat er bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass er so nach 20 Minuten, das Gefühl hatte, er müsse jetzt hier eingreifen und was verändern, hat sich dann dagegen entschieden, ist weiter auf der Dreierkette geblieben. Man kann jetzt im Nachhinein sagen, weil zur Halbzeit hat er dann umgestellt, dass die Viererkette jetzt auch nicht so viel verändert hat. Also der VfB hatte weiterhin große Räume und Möglichkeiten. Wir werden die jetzt alle nochmal auseinandernehmen. Aber dennoch hast du halt gemerkt, okay, wir kommen dahin, ja, und stellen Hackings Spielidee sofort auf die Probe. Und man muss sagen, diese Probe hielt Hackings Spielidee nicht stand.
Ja, also das war. Das stimmt. Vielleicht war es die richtige Idee, aber Bochum insgesamt, also es ist mir blöd, immer über einen Gegner zu reden, aber für eine Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt und über eine Mannschaft, die normalerweise zäckig ist, über Physis kommt und es schafft, auch einen spielerisch überlegenen Gegner wirklich runterzuziehen und durch zu bearbeiten, da kam halt irgendwie gar nichts bei Bochum. Das hat man von Minute 1 gesehen und es wurde im Spiel auch nicht besser. Die hatten irgendwie überhaupt keinen Zugriff aufs VfB-Spiel.
Ja, überhaupt nichts mehr von ihrer DNA war sozusagen spürbar. Das, was Bochum vor allem zu Hause auszeichnet, damit habe ich ja auch gerechnet, diese Gier, diese Schärfe, auch dieses Drübersein in manchen Situationen, davon war nichts da. Und klar, das spielte uns in die Karten, aber du musst es dann halt auch erstmal nutzen und das hat der VfB getan, unter anderem auch, weil Jeff Chabot wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Also super Eröffnungen und da haben wir ja viel diskutiert in der Anfangsphase der Saison, dass Chabot in Sachen Aufbauspiel nicht ansatzweise das Level von einem Ito oder Anton hat. Ich würde sagen, er ist immer noch nicht auf dem Level, aber er entwickelt sich langsam aber sicher dahin.
Ja, also, immer besser, ja.
Jetzt guck mal das Spiel gegen Bochum an, wie oft er da gut raus gelegt hat auf links, also gerade diese Verlagerungen, die er dann gespielt hat, die waren wirklich super. Und auf der anderen Seite, ich muss es auch nochmal ansprechen, ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit, ja, aber es kam ja auch Stergio und Rakes neu rein und Rieder. Die komplette rechte Seite war eigentlich neu. Ja, und auch da passte die Abstimmung herausragend. Also die Absprachen zwischen Stergio und Rakes, super. Rieder, auch gut, haben wir gerade eben schon gesagt. So. Und die Flügel waren halt für uns entscheidend, mitentscheidend, muss man sagen. Und es war ja dann auch ein Angriff über den linken Flügel, der das 1-0 einleitete. Ja, hier war es Keitel, der gut auf links verlagerte, eben nicht Chabot, sondern Yannick Keitel, der auch gute Bälle spielte. Führich nimmt dann in Maxi-Manier den aufrückenden Henriks mit und dessen Hereingabe wird dann zur Ecke geklärt. Die schlägt dann Chris Führich und dann wirklich bitte mal alle Atakan Karasor dafür abfeiern, wie stark er sich hier gegen zwei Mann, gegen Kraus und Oermann durchsetzt und per Kopf Chabot bedient. Ja, klar, Chabot hat es dann leicht, 8 Meter frei vorm Tor, das lässt sich auch ein Innenverteidiger dann nicht mehr nehmen. Und ich habe das jetzt auch grafisch nochmal hervorgehoben, wie viel Platz er da eigentlich hatte. Ich verstehe es halt nicht. Ist halt komplett fahrlässig. Sissokos Mission ist mir hier überhaupt nicht klar. Der hätte ihn vielleicht decken können. Aber für mich viel wichtiger ist der Einsatz von Atakan Karasor, denn ohne diesen Einsatz wäre das Tor nicht gefallen. Und by the way, Sebastian, Tore nach einer Ecke. Ja, im zweiten Spiel in Folge. What the fuck?
Ja, und dann noch so eine schöne Variante, sah absolut einstudiert aus, wirklich die Ecke von Chris Führich einmal durch den ganzen 16er und so frei wie Chabot steht, so gut gedeckt ist Atakan Karasor, nämlich von zwei Leuten und die ziehen an ihm und stellen sich in den Weg und er weiß, wo er hin will, geht an den zweiten Pfosten noch ein Stück weiter und kann den Ball dann halt ablegen und dann ist Chabot halt völlig frei, lässt er sich nicht entgehen, aber ein richtig schönes Standardtor, also das fehlte uns lange Zeit und ja, also vielleicht kommt es jetzt ja im Saisonfinale doch noch zum Tragen nach Leipzig, jetzt schon das nächste Tor nach einer Ecke.
Ja, wir können ja schon vorwegnehmen, Standards sollten eine gewisse Rolle spielen in dieser Partie, sofern man Einwürfe mit dazu zählt. Und die sollte man mit dazu zählen, weil das sind auch Standardsituationen. Und dann können wir an der Stelle schon mal Props rausschicken an Malik Fatih, der sich die ein oder anderen Haarpartien ausgerauft haben dürfte in den letzten Wochen, ja, sei es aufgrund von Gegentoren oder nicht genutzten Standardsituationen. In dieser Partie hat es der VfB super gemacht. Also wie gesagt, 3 der 4 Tore nach Standardsituationen. Hut ab an der Stelle und Hut ab auch für den VfB Stuttgart, denn nach der Führung blieben wir einfach voll auf dem Pedal. Wir blieben giftig, machten mal weiter Druck auf die Bochumer und das führte halt auch dazu, dass Bochum nie in die Ordnung kam, die Abstimmung nicht fand und ja, man muss letzten Endes natürlich sagen, der VfL war der perfekte Gegner für den VfB nach der Pokalparty, ja, weil sie sich, glaube ich, mehr mit sich selber beschäftigen mussten, ja, und eben nicht als Einheit agierten. Und das spielte uns in die Karten. Und wir nutzten es halt auch aus. Zum Beispiel in der 11. Minute, Sebastian, denn da klingelte es bereits zum zweiten Mal. Jetzt sind wir beim Thema Einwürfe hier von Henriks. Weil man dazu sagen muss, ja, also eigentlich muss Sissoko auch hier klären. Also er hat ja genügend Zeit, diesen Kopfball irgendwie zur Seite, nach vorne, also auf jeden Fall anders zu setzen, als er es hier getan hat. Es führt aber dazu, dass dann Nick Woltemade mit dem Rücken zum Tor an den Ball kommt. Und ich glaube, mit dem Rücken zum Tor würde Nick Woltemade auch eine Schrottpresse stoppen.
Also aktuell schon, ja.
Also unglaublich, unglaublich. Und dann siehst du, die Bochumer, 3 Mann sind es insgesamt. Da gesellt sich dann immer wieder einer mit dazu. Es gelingt ihnen nicht, Nick daran zu hindern, diesen Ball auf Atakan Karasor abzulegen. Und das ist schon krass, wie Woltemade inzwischen mit diesem Druck umgehen kann, wie enger die Bälle führt. Also Pressingresistenz müsste eigentlich in Woltemade umbenannt werden.
Ja, komplett wild. Also ich meine, er ist groß, aber ja, welche Ruhe er am Ball hat und dass er sich halt wirklich nicht aus dem Konzept bringen lässt und natürlich ihn attackiert dann 3 Leute, die es nicht schaffen, den Ball von ihm zu erobern und er halt dann wirklich die Ruhe, den Ball noch rüberzulegen. Und klar, wenn auf ihm 3 Leute sind, sind halt 2 VfB-Spieler ohne Gegenspieler, so unter anderem Atakan Karasor den Ball bekommt und dann halt einen Pass auspackt aus dem Fußgelenk, dem ich ihm, muss ich gestehen, nicht zugetraut hätte.
Ey, der war echt crazy. Also, weil die Situation haben wir ein paar Mal schon gesehen, auch in den letzten Wochen, dass Gassen offen sind und deswegen habe ich auch Demirovic immer so verteidigt. Er hat diese Gassen erkennt, die richtigen Laufwege wählt und dann die Bälle nicht bekommt. Und hier erkennt Karasor wirklich in einem Geistesblitz, ey, da ist die Gasse, let's lupf. Und dann geht das Ding ab zu Demirovic. Und das war halt wirklich ein herausragendes Timing. Also natürlich auch der Chip von Karasor gigantisch, aber das Timing auch zwischen Karasor und Demirovic, dass es eben dann keine Abseitssituation ist oder der Ball nicht abgelaufen werden kann, super großartig, ja. Also wir nehmen das einfach so hin und sagen, ja, Bochum war halt schlecht. Nee, wir haben es halt auch fucking gut gemacht, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass alle anderen Gegner, die wir zuletzt gespielt haben und wo wir nicht gewinnen konnten, dass die alle kacke waren. Nee, der VfB war diesmal besser als in den letzten Wochen. Die Aktion, die könnt ihr euch einrahmen. Die ist einfach geil. Dann erster Kontakt von Demirovic, super. Beim zweiten hatte ich kurz Angst, dass er sich den Ball zu weit vorlegt. Aber scheißegal, denn Demirovic kommt an den Ball, lupft ihn über Horn und macht es Girassi-esk, würde ich sagen, Sebastian.
Ja, meine erste Assoziation war natürlich Simon Terodde. Der hat gefühlt von seinen 25 Toren in der zweiten Liga für den VfB, glaube ich, 20 genau so gemacht. Ja. Der hat diesen Move perfektioniert, aber es war die zweite Liga, nicht die erste Liga. Nee, aber wirklich ein großartiges Tor. Und ich weiß gar nicht, ob er sich den zweiten Ball zu weit vorgelegt hat oder ob er sich wirklich bewusst nach links ein Stück rausgelegt hat, um einen besseren Winkel zu haben für einen Abschluss, weil sonst läuft er halt schon ziemlich direkt auf Horn zu. Wahrscheinlich wollte das genauso machen, aber der Abschluss war halt wirklich bombenstark. Und also, ja, so wie man sich halt einen Mittelstürmer vorm Tor einfach vorstellt.
Ja, aber im Gegensatz zu Girassi hat Simon Terodde wenigstens Titel gewonnen. Ja?
Ja, das ist wahr.
Girassi spielt halt in Dortmund, aber gut, das muss ich selber wissen. Nee, also geiles Tor. Wir müssen, Sebastian, bevor wir über gegnerische Spieler sprechen, unbedingt über Atta sprechen. Was verdammt ist hier los? Also wirklich, ohne Witz, die letzten Wochen eher durchwachsen, aber in Bochum, an alter Wirkungsstätte, wirklich mit einem Top-Auftritt, zwei Vorlagen und auch darüber hinaus einfach wirklich der entscheidende Mann auf dem Platz. Sehr gute Übersicht, spielt immer wieder die wichtigen Bälle. Nach 4 Minuten war auch super wichtig, setzt da mal gleich ein Zeichen, als er Tom Kraus tackelte und so einen Angriff unterband. Ja, also er nahm Tom Kraus auch danach komplett aus dem Spiel raus. Ja, bis auf einen gewann er jeden Zweikampf gegen Tom Kraus, Atakan Karasor. Und das ist so wichtig gewesen, weil Tom Kraus irgendwann gedacht hat, komm, ey, ich gehe links auf den Flügel raus, dann habe ich wenigstens keine Themen mehr mit Atakan Karasor. Sollte zwar auch nicht viel bringen, aber sei es drum. Defensiv gewann Atta die meisten Zweikämpfe, er fing die meisten Bälle ab, er hatte die meisten Balleroberungen. Also wirklich großartig. Und da muss man sagen, wir haben in dieser Saison das ein oder andere Mal Atakan Karasor auch kritisch beäugt, auch zu Recht, weil nicht alles gut war. Aber rein statistisch, kommt Atakan Karasor wettbewerbsübergreifend jetzt auf 2 Tore und 4 Vorlagen in der Saison und spielt damit die, was die Scorer anbelangt, erfolgreichste Saison seiner Karriere.
Das ist was, ja? Das ist auf jeden Fall was. Nee, ich finde schon, es war eine super starke Leistung und auch die richtige Antwort auf die Kritik der letzten Wochen, also auch von uns, aber auch von anderen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl bei Atakan Karasor, dass der hin und wieder mal so einen Impuls, so einen Push von außen braucht. Und zum Beispiel war das für mich in diesem Spiel vielleicht, dass er keinen Angelo Stiller an seiner Seite hatte. Also er musste seine normale Arbeit verrichten, aber er war auch kreativ gefragt und das hat er geliefert. Und das macht er sonst in der Regel nicht. Warum auch? Da ist Angelo Stiller, der regelt das für ihn eigentlich. Und so war er jetzt da der Chef im Mittelfeld, hatte einen starken Yannick Keitel neben sich, aber er war ganz klar die Nummer 1 auf der 6. So. Und ich finde, diese Rolle hat er halt perfekt ausgefüllt und deutlich besser gespielt als in den vergangenen Bundesliga-Partien.
Ja, zweifellos. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass er halt dafür da ist, Angelo Stiller so ein paar Freiheiten einzuräumen. Und dann fehlt dir natürlich die Effektivität in der Offensive, das ist das eine, wobei er da trotzdem immer mal wieder auftaucht und die Scorer sind ihm auch nicht zugefallen. Also er hat sie ja gemacht. Und auf der anderen Seite hast du defensiv ganz oft Aktionen, die halt auch wirklich Slapstick-mäßig daherkamen. Einfach auch komische Umstände, die dazu führen, dass du dann nicht deine Leistung auf den Platz bekommst. Aber man kann definitiv festhalten, dass Atakan Karasor in dieser Saison nicht das größte Problem des VfB Stuttgart ist. Und das durfte ich das ein oder andere Mal gerade auf Social Media lesen. Das sehe ich absolut nicht. Wir können froh sein, dass wir ihn da haben. Er ist wichtig für uns. Er ist deutlich wichtiger, als manche denken. Es fällt immer dann auf, wenn er nicht spielt. So. Und wenn er spielt und sei mal durchschnittlich ist, ist er immer noch nicht das Problem. Und wenn er spielt und richtig stark ist, dann sieht es so aus wie gegen Bochum. Weil er gab uns Struktur, führte die Mannschaft, spielte Schlüsselpässe, verteidigte nahezu fehlerfrei. Er war in der Luft stark, gewann die meisten Zweikämpfe. Man kann es, glaube ich, so zusammenfassen. An Karasor kam am Samstag kein Ball vorbei. Es war einfach großartig. Er war ein absoluter Leader und Antreiber. Und genau das erwarte ich natürlich auch von unserem Captain. Ja, und wir können damit schließen, es war ein Statement von Atakan Karasor, warum er wichtig ist für den VfB.
Ja, genau.
Großartig. So, und jetzt, Sebastian, bin ich gespannt. Denn während ich gegen Leipzig und Leverkusen selbst nach einer 2-0-Führung noch meine Zweifel hatte, war ich mir gegen Bochum ziemlich sicher, die packen das. Wie ging's dir denn?
Ja, mir ging es genauso. Das war so dominant gespielt vom VfB und vom VfL kam so wenig. Und Bochum ist jetzt bei allem Respekt auch nicht Leipzig oder Leverkusen von der Qualität her. Deswegen war ich mir nach dem 2-0 auch schon sehr sicher, dass das Spiel zugunsten des VfB kippen wird. Aber ich meine, es ist halt nur eine 2-0-Führung und du weißt genau, sobald Bochum halt auch nur ein Tor, wie auch immer, schießt, dann ist das Stadion wieder da, dann ist die Stimmung wieder da und deswegen ist eine Binse. 2-0 ist ein gefährliches Ergebnis und du hast ja auch gesehen, der VfB ist gefährlich genug und kreiert genug Chancen, um auch ein drittes schießen zu können und auf das habe ich natürlich gehofft, aber ja, das 2-0 und was der VfB danach dann gespielt hat, auch wenn man vielleicht ein bisschen vom Gaspedal runtergegangen ist, der ersten 10 Minuten. Es war immer noch sehr dominant und vor allen Dingen sehr sicher vom VfB vorgetragen.
Ja, diese Stabilität, von der wir ganz am Anfang gesprochen haben, die hast du genau in der Phase gesehen. Ja, also du hast halt dem Gegner komplett die Tiefe genommen, die schnellen Gegenstöße blieben aus, Restverteidigung war immer bombensicher, Stergio stellte Holtmann immer wieder gut auf den Flügel. Nochmal, Leo Stergio macht ein richtig gutes Spiel, muss man nochmal hervorheben. Auch er kommt halt einfach mal rein und muss liefern, liefert auch und das auch. Man darf das echt nicht unterschätzen, nach dieser roten Karte in Kiel, ja, das ist natürlich schon eine Bewährungsprobe für ihn jetzt. Also er weiß halt auch, er hat jetzt diese Chance, weil Finn die Pause bekommen hat, weil Alter Kiel gerade fehlt. Er muss liefern und er liefert, ja. Also das ist halt auch Qualität, dann in dieser Drucksituation abzuliefern. Und bei Bochum muss man sagen, da fehlt halt in vielen Aktionen die Genauigkeit, ja. Der Druck des VfB Stuttgart trug aber dazu bei, dass sie so viele Fehler machten. Also das war schon ein Thema. Also gerade unsere Sechser waren da maßgeblich dran beteiligt, dass Bochum nie Struktur in ihr Spiel bekommen haben. Ja, also dieses Rausstechen und Fallenlassen unserer Sechser, das funktionierte richtig, richtig gut. Der VfB verhinderte immer wieder lange Bälle aus der letzten Kette der Bochumer. Wir leiteten die Angriffe ja eben auf die Flügel und konnten dort dann Durchbrüche und Flanken verhindern. Auch das war eine Qualität. Und im Zentrum, um da nochmal drauf zu sprechen zu kommen, hatten wir immer eine gute Dichte und gute Abstände. Das haben wir einfach gut hinbekommen. Diese Mischung aus Kompaktheit und eben der Verteidigung der Breite. Das hat mich komplett überzeugt am Samstag. Das war richtig, richtig gut. Und da muss ich Jannik Keitel nochmal ausgraben, weil das einfach stark gemacht hat. Ja, der schob allein durch seine Körpersprache Bochums Sechser wirklich zurück und zwang ihn immer wieder zum Abdrehen. Er war einfach, weißt du, dieses Selbstvertrauen, was er ausgestrahlt hat, das war echt krass. Und natürlich profitiert er auch ein Stück weit von diesem Confidence-Boost, möchte ich mal sagen, nach dem Einzug ins Pokalfinale. Aber diese Körpersprache mit so wenig Spielzeit zu haben, das hat mir schon stark imponiert, oder? Keitel war schon ein Brett.
Der war super, genau wie alle Neuen, die reingekommen sind, aber gerade auch er immer sehr kritisch beäugt und ein bisschen skeptisch gesehen, hat, würde ich sagen, seine Chance genutzt. Sein Problem ist halt, dass seine Konkurrenz auf der Doppel-Sechs halt einfach fast schon übermächtig ist, aber ich finde, er hat das Vertrauen des Trainers absolut gerechtfertigt und richtig, vielleicht auch sein bestes Spiel für den VfB gemacht.
Ich muss noch was kurz erwähnen, weil mir das gerade in den Sinn kommt. Wir haben ja vorhin über die langen Bälle gesprochen, die Bochum ja gerne spielt, auf Hofmann, der legt ab, dreht auf, was auch immer. So, das haben wir ja eigentlich gut unterbunden, haben wir gerade schon rausgearbeitet. Dann haben sie versucht, den Hofmann etwas weiter zurückzuziehen, beziehungsweise er hat das, glaube ich, für sich selber entschieden, dass er sich eher im Mittelfeld positioniert und dann zum Beispiel als Wandspieler fungieren kann, also Steil-Klatsch-Aktion. Aber auch das haben wir halt komplett rausgenommen, eben durch gutes Verdichten. Wir haben wirklich die Mitte komplett zugemacht, auch nach Ballverlusten super schnell wieder in die Position gefunden und das ist einfach gut, das ist einfach gut und da können mir jetzt Leute in die Kommentare schreiben, wie scheiße Bochum war und dass man das nicht überbewerten sollte. Stimmt, Bochum war nicht gut, aber der VfB hat's einfach herausragend gemacht. Das muss man so sagen und du musst so eine Leistung 90 Minuten konzentriert durchhalten und wir haben es immer wieder kritisiert, dass der VfB das in den letzten Wochen nicht geschafft hat. Deswegen ist es mir wichtig, jetzt auch hervorzuheben, dass es der VfB diesmal hinbekommen hat. Das haben sie einfach gut gemacht, weil Bochum, erinnere dich bitte, also mir fällt halt nichts ein, was in der ersten Halbzeit groß gefährlich war. Es gab mal diesen Passlack-Kopfball in der 23. Minute, der aber, wenn er aufs Tor gegangen wäre oder reingegangen wäre, nicht gezählt hätte, weil Hofmann davor im Abseits war. Dann hast du vom Holtmann noch eine Flanke gehabt, so nach einer halben Stunde, die keinen Abnehmer fand, aber gefährlich war. Und auch wenn ich jetzt mal hier die Stats gerade durchblätter, ja, Bochum hat einen XG in der ersten Halbzeit von 0,06. Also das unterstreicht ja nochmal die Harmlosigkeit des VfL.
Ja,
und auch in der zweiten Halbzeit hat Bochum zwar etwas mehr Abschlüsse gehabt, aber sie waren halt nicht gefährlich. Insgesamt kommen die auf einen Schuss aufs Tor. Ja, also, come on. Also da kannst du dich dann nicht wundern, wenn du halt nicht viele Tore erzielst, wenn du nur einmal aufs Tor schießt. Wobei, der VfB, sorry für meinen Exkurs hier, aber der hat es auch schon hinbekommen, ohne einen Schuss aufs Tor des Gegners in Rückstand zu geraten. Vielleicht erinnerst du dich, gegen Darmstadt, Heimspiel, letzte Saison, das Eigentor von Daxo.
Ja, stimmt, das hatte ich schon wieder verdrängt. Ich habe eigentlich nur noch die schönen Gerassi-Tore im Gedächtnis. Aber stimmt, der hat damals tatsächlich geschafft, in Rückstand zu geraten, ohne dass Darmstadt aufs Tor geschossen hat. Ja, muss man auch schaffen. Diesmal besser verteidigt und auch kein übermäßiges Pech gehabt. Und mich freut es auch mal, dass Alex Nübel wieder zu Null spielen konnte, weil 4 Tore geschossen ist super, aber hinten keins kassiert. Da wird er sich ganz besonders drüber freuen und ich mich auch. Weil so ein zu Null, das schmeckt schon besonders gut.
Und dennoch fragte man sich als VfB-Fan, wann machen die endlich das 3:0? Die Räume hatten sie, um das irgendwie etwas früher klarer zu gestalten. So möchte ich es mal sagen. Fabian Rieder war zum Beispiel kurz davor, das 3:0 zu erzielen. Und wieder können wir anhand der Szene zeigen, wie stabil der VfB am Samstag unterwegs war. Wir sehen hier Stergiou, ja, der sticht hier wieder gut raus und erobert den tiefen Ball. Und das war eine super starke Aktion, die vielleicht nicht groß besprochen wird ansonsten. Also gerade jetzt in der Sportschau wird man da nicht viel drüber sprechen oder so. Aber sie ist halt wirklich spielentscheidend, solche Sachen. Also wenn du solche Dinger nicht gewinnst, kann das Spiel ganz schnell in eine andere Richtung kippen. Und das sind genau diese entscheidenden Zweikämpfe, von denen Sebastian Hoeneß in den letzten Wochen immer wieder gesprochen hat, die wir aber nicht gewonnen haben. Hier sehen wir, wie es funktioniert. Stergiou sticht raus, verhindert den tiefen Ball, zack, leitet die Konteraktion ein. So. Rieder leitet dann gut weiter auf Demirovic und auch bei ihm hast du halt gesehen, dieses Selbstvertrauen mit diesem Selbstvertrauen wirklich im Rücken dreht er sich auf, gibt Gas. Klar, die Bochumer sind viel zu passiv. Egal, Rieder wird dann im Zentrum von Sissoko freigelassen. Rieder nimmt sich dann den Abschluss aus 18 Metern. Auch tolle Schusstechnik, toller Spin. Ist eine Freak-Situation. Der Ball geht an den rechten Pfosten, klatscht dann an die Schulter von Timo Horn. Von dort trudelt der Ball Richtung linken Pfosten. Wollte mal, der erläuft ihn noch. Ich habe mir so gedacht, Mensch, kann er den nicht reingrätschen? Was sagt Sebastian Rose?
Ich weiß nicht, vielleicht realisiert er auch zu spät, wie gut die Situation ist. Er macht den Ball dann ja mehr oder weniger neben dem Pfosten auf der Grundlinie fest, hat er noch einen Bochumer im Weg. Und ich dachte tatsächlich in dem Moment, der macht jetzt was ganz Verrücktes. Packt da irgendwie so ein Around the World aus und köpft dann den Ball im Liegen über die Linie. Hat er leider nicht gemacht. Er versucht dann nochmal Rieder zu finden, klappt aber nicht so ganz. Vielleicht hat er gleich noch reingrätschen können, aber ich habe es in der Situation eigentlich auch nicht so gesehen und er wahrscheinlich auch nicht.
Ja, also müsste man ihn natürlich danach fragen, aber der Schuss von Rieder war schon stark. Es ärgert einen halt so ein Stück weit, dass du die Konterchancen nicht besser ausspielst. Wir haben gleich nochmal eine Szene, über die wir vielleicht sprechen können, die der VfB hätte auch nutzen müssen. Es gab noch so einen kleinen Wackler beim VfB nach einer Ecke des VfL Bochum. Ich glaube, das war die erste im Spiel für Bochum. Da entstand etwas Unordnung in unserem Strafraum. Bochum konnte das nicht nutzen und dann kommen wir eben zu dieser weiteren Konterchance, die wir nicht gut ausgespielt haben. Keitel spielt erstmal in dem Fall einen sehr guten Ball, hinten raus auf Woltemade, dann hast du eine 2-gegen-2-Situation. Warum 2-gegen-2? Weil natürlich Horn im Tor, den muss ich mit dazuzählen. Jetzt rein im Bild sieht so aus, als ob wir eine 1-gegen-2-Situation haben. In der Situation würde ich mir wünschen, dass Nick Woltemade mehr Tempo aufbaut und sich nicht so weit nach außen tragen lässt. Ja, also er gibt durch diese Tempoverschleppung, wenn man das so sagen kann, durch dieses Raustragen, Oermann die Chance, das Fenster für einen Steckpass zu schließen. So, und dann kommt eben Nick in diese 1-gegen-1-Situation gegen Wittek, muss sich da durchsetzen, schafft er nicht. Und ja, da muss ich halt sagen, okay, solche Situationen müssen wir noch gieriger ausspielen.
Ja, da fehlt die Konsequenz. Und wir haben es ja neulich mal angesprochen, was dem VfB dann vielleicht auch noch zu einer Spitzenmannschaft fehlt. Und das ist dann auch einfach die Effizienz und die Kaltblütigkeit, um aus solchen Umschaltsituationen dann das 3-0 zu machen und dann sagen zu können, okay, das Spiel ist nach 45 Minuten eigentlich schon eingetütet.
So sieht's aus. So. Und wobei, ich muss noch mal ganz kurz was dazu sagen. Ich weiß, ich wollte die erste Halbzeit schon zumachen, aber du siehst ja auch im Ballbesitz, selbst jetzt gegen Bochum, gegen den schwachen Gegner, fehlt manchmal noch der Mut im letzten Drittel. Was ich damit meine ist, wir brauchen mehr Dribblings. Wir haben die Situation, wir haben die Räume, nutzt diese Dribbling-Fähigkeiten, die ein Chris Führig zum Beispiel hat, die, wenn Enzo spielt, Enzo mit reinbringt, Leveling etc. Abschlüsse, auch aus der Distanz, versucht es. Also wir haben es ja jetzt ein paar Mal gesehen. Angelo Stiller, bestes Beispiel. Rieder war auch kurz davor. Sucht diese Möglichkeiten. Ihr habt die Spieler, um diese Abschlüsse gut zu setzen. Und Steckpässe. Steckpässe ist auch so ein Ding, da musst du sehr wach und sehr schnell sein, weil sonst sind halt einfach diese Gassen zu. Nutzt die Möglichkeiten. Wir haben sie. Und da fehlt mir noch ein bisschen der Mut, aber das kommt mit der Zeit, hundertprozentig. Also wenn du mal dann 2, 3, 4 Spiele in Folge gewinnen könntest, ist die Überzeugung auch wieder da, solche verrückten Aktionen durchzuziehen und sie werden uns gelingen, weil wir haben die Qualität, ich sag's nochmal, ja, das ist der VfB Stuttgart. Diese Spielweise, die wir gesehen haben, das ist der VfB Stuttgart, die den Sebastian Hoeneß auch sehen möchte.
So. Genau, und ich möchte da ergänzen, Doppelpässe, weil gefühlt ist ja jeder das Doppelpass ein Tor, also insofern mehr Doppelpässe.
Gab's eigentlich irgendwelche Momente, so blöde Momente, die wir in den letzten Wochen immer hatten? Ich kann mich an eigentlich überhaupt nichts erinnern. Wenn überhaupt noch an Nübel, der kurz vor der Halbzeit mal so einen komischen Abschlag drin hatte, der verunglückte, allerdings direkt in den Fuß von Sissoko, das ist... Kannst du dann eigentlich auch vernachlässigen, weil ich sag doch mal, also Sissoko stand am Samstag nicht als Fußballer auf dem Platz. Auch hier, weißt du, der lange Ball dann so schwach und überhastet gespielt, sei es drum. Vielleicht haben auch deswegen die Bochum-Fans dann zur Halbzeit gepfiffen. Dieter Hecking hat sich dann gedacht, okay, jetzt stelle ich um von 3-5-2 auf 4-1-4-1. Es kamen Masovic und Masuras rein für Paslak und Boadu. Dem VfB juckte das aber überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir sofort wieder die Kontrolle, starteten auch mit 2 guten Durchbrüchen über die linke Seite und einer davon führte zum 3-0, Sebastian. Und das möchte ich auch noch vorweg schicken. Der 12. Mann, ja, war natürlich wie immer unsere Kurve, lautstark, man hat euch gehört, und zwar lauter als die Bochumer, kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, aber wir hatten noch einen 12. Mann auf dem Platz und da bin ich wieder bei Sissoko. Ja, ich zeig, tut mir leid, aber ich zeig dir auch gleich.
War nicht der Nachmittag, ja.
Also Führigs Flanke findet zunächst keinen Abnehmer. Und dann, haben wir vorhin besprochen, rückt der VfB aber gut nach, geht sofort ins Gegenpressing. Rieder macht es dann sehr, sehr gut, behauptet den Ball und wir verlagern. Über Führig kommen wir dann zum nächsten Durchbruch auf links und dann bitte hier mal Sissoko und Hendricks im Blick behalten. Also Hendricks schaltet sich in die Offensive gut mit ein. Und Sissoko denkt sich so, also durchschieben, nie gehört. Das juckt ihn halt überhaupt nicht, dass er eigentlich durchschieben müsste. Und nur deshalb ist Ramon halt komplett blank, bringt den Ball ins Zentrum. Dort drückt ihn dann Demirovic über die Linie, zack, 3-0. Klar, Hendricks positioniert sich hier sehr, sehr clever, macht er gut, kippt von der Halbspur raus auf den Flügel. Ist schon alles gut gemacht, aber Sissoko, come on, Alter, du musst da durchschieben, das geht gar nicht. Ja, Führig zieht noch 2 Mann auf sich, das muss er sehen und muss halt rausgehen. Dann passiert da nichts. Und Ordetz, das muss man auch noch dazu sagen, auch hier frage ich mich, was zur Hölle ist denn dein Job jetzt gerade als Innenverteidiger? Du bist doch normalerweise voll die Kante und dann lässt du Demirovic so viel Raum. Also es ist schwer, dieses Tor nicht zu erzielen.
Das stimmt, aber auch wenn Ordetz enger an Demirovic dran gewesen wäre, bin ich der Überzeugung, Demirovic hätte den Ball trotzdem reingemacht, weil wenn man sich seinen Laufweg anguckt, der ist halt einfach klasse, also er sieht, der Ball ist auf links, der Ball wird reinkommen, er kommt dann halt in den 16er rein, täuscht dann, als er so am Fünfer steht, täuscht er kurz an, dass er an kurzen Pfosten geht und lässt sich dann aber doch ein bisschen fallen zwischen die 2 Innenverteidiger und steht dann natürlich völlig blank, aber also ist ja auch nicht so, dass er da schon 3 Minuten steht und dann ihm der Ball auf den Fuß fällt, sondern also er macht diesen guten Laufweg und steht dann halt genau da, wo der Ball hinkommt oder der Ball kommt genau dahin, wo Demirovic steht und dann ist es halt einfach so wieder ein richtig schönes Mittelstürmertor.
Ja, und ich glaube, selbst dem größten Pessimisten war dann vermutlich klar, das verlieren wir nicht mehr.
Das ja, jedenfalls nicht mehr hoch.
Ja, also ich meine, die Abläufe waren immer klar, der VfB war einfach so gut organisiert, selbst als wir mit allen Mann in der eigenen Hälfte standen, passte halt immer die Zuteilung, da war nie irgendwie Unruhe in der Mannschaft oder beziehungsweise Spieler, die nicht genau wussten, was ihre Aufgabe jetzt ist, nee, es passte einfach immer. Und dennoch muss man nochmal sagen, ja, Bochum war nicht gut, aber sie stellten uns schon vor Aufgaben. Nur das Ding ist halt, der VfB löste sie alle. Ja, also was so aussah, als wäre der VfL chancen- und ideenlos, ist der konzentrierten Arbeit des VfB gegen den Ball zu verdanken. Das muss man einfach so sagen. Ja, klar, wenn du nicht deinen besten Tag erwischt, das ist das eine, aber wenn dann der Gegner, in dem Fall der VfB Stuttgart, eben nicht konzentriert 90 Minuten durcharbeitet, dann fällt vielleicht doch mal einer rein. Und dazu kam es nicht. Ja, auch wenn es nach dem 3-0 dann vielleicht nochmal so ein leichtes Aufbäumen gab, aber natürlich auch bedingt, weil der VfB Stuttgart Bochum den Ball freiwillig überlassen hat, würde ich fast schon sagen. Es gab zum Beispiel Oermanns Abschluss in der 52., der war nicht so schlecht. Es gab noch die Chance von Tom Kraus in der 60. Da hatte ich wieder meine Freude mit Chris Führig, Sebastian.
der aber an sich nicht nur offensiv, sondern auch defensiv ein gutes Spiel gemacht hat und auch wirklich hinten geackert hat und in den meisten Situationen auch wirklich scharf genug war in den Defensiv-Zweikämpfen, so wie man sich das halt wünscht.
Gebe ich dir, ja. Und du hast absolut recht, aber hier in der Situation, da hat er ein bisschen geträumt, muss man sagen. Also schon beim Pass raus auf Masuras
Feld. Er hat schon vom Pokalfinale geträumt, bei 3-0. Ab 3-0 darf man das.
Aber ich meine, der Pass auf Masuras, da fehlt mir die Gier auf den Ball. Auch im Anschluss gegen Oermann, da begleitet er nur. Das hat mich so vom Engagement etwas an die Szene gegen Frimpong erinnert, als er dann das 3-4 gegen Leverkusen kassierten.
Also genau, aber ich meine, das ist ja der Unterschied. Wenn es nach einer Stunde 3-0 steht, kann ich sowas dann eher akzeptieren oder verstehen, ja, als wenn es halt nach 95 Minuten 3-3 steht. Ne?
Also, lass es mich so sagen, wenn es nur in solchen Momenten passiert, kann ich es verstehen. Aber ist es bei Chris eigentlich egal? Also er hat immer mal so ein Ding drin und es sollte nicht sein. Also du kannst das einfach besser verteidigen. Es ist einfach so. So, und dann die flache Flanke auf Hofmann, der den Ball gut abschirmt und auf Bero ablegt. Und das ist das Nächste, was mich dann in dem Moment geärgert hat. Wir haben jetzt ein paar Mal davon gesprochen, dass die Organisation super war. Hier halt nicht, weil nicht nur Bero, sondern auch Kraus stehen an der Strafraumkante komplett frei. Also dass da überhaupt niemand ist, das ist schon auch ein Stück weit fahrlässig gewesen. Kraus' Abschluss ist dann echt nicht so schlecht. Nübel muss nachfassen, macht er auch, sichert den Ball vor Masuras. Der stochert dann noch ein bisschen rum, löst den Ball sozusagen und macht dann zwar ein Tor, aber brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also ich meine, Nübel hat die Hand auf den Ball.
Ist, drauf, dieser,
ja. Ist klar, hat er gut gemacht. Aber nochmal was ganz anderes. Masuras, der läuft halt auch völlig entspannt vom rechten Flügel in den Strafraum ein.
Ja,
und kein juckt, also das ist halt auch so eine Situation, ey, zieh's dann auch durch. Und klar, es steht dann 3-0, ja, aber das ist schon auch ein Stück weit Haltung in dem Moment. Das fällt mir schwer, es zu akzeptieren, weil es so leicht war. Du hast es dem Gegner einfach zu leicht gemacht. Und das war, 60. Minute? Also, ich meine, come on.
Ja, nee, sollte nicht passieren. Aber das war auch so, das waren auch die einzigen Szenen, die mir in Erinnerung geblieben sind, wo der VfB defensiv einfach viel zu sorglos war.
Ja, ist so. Sonst war es okay. Ich meine, du hast noch eine Kopfballchance von Mats Pannewick gehabt. Den kannte ich überhaupt nicht, den Spieler. Musste ich erstmal ein bisschen googeln. Wer ist das eigentlich? Habe ich rausfinden können. Bochums neues großes Talent. Und es hat er auch gezeigt. Hat einen guten Kopfball dahingestellt. El Bilal unterspringt da den Ball, ist eine schwere Situation, Standardsituation, wenn der Ball da so reinkommt, das kann mal passieren, aber prinzipiell müssen wir an der Stelle sagen, El Bilal wieder am Start, nach 67 Minuten reingekommen für Nick Woltemade und klar, man merkt bei El Bilal schon noch, dass er lange raus war, aber der wird noch kommen, Sebastian, der wird noch wichtig im Endsport.
Ja, auf jeden Fall, aber wir haben noch ein paar Spiele.
Ja. Und Nick, ich meine, Nick ist einfach großartig, ich finde es so geil, wie Demirovic und Nick Woltemade sich inzwischen vorne gefunden haben. Also ganz ehrlich, du hast halt eigentlich drei Stürmer jetzt, die alle eine hohe Qualität mit sich bringen, wobei man einschränkend bei Dennis Undaff sagen muss, ich weiß gerade echt nicht, wie der wieder zu einem Startelf-Einsatz kommen soll. Also Demirovic, Woltemade ist halt einfach unser Sturmduo jetzt, oder?
Ja, aktuell sind die auf jeden Fall unser Sturmduo und jeder andere Spieler im Kader ist halt Herausforderer. Und ich denke, Dennis Undaff in Bestform, in der Form der letzten Saison, ist auf jeden Fall ein Herausforderer. So gut ist er seinen Startplatz zurück erobern kann. Aber in der Form, in der wir ihn zuletzt gesehen haben, wird es für ihn wirklich schwierig, die zwei da draußen, da vorne irgendwie rauszukegeln.
Was ist besser als zwei gute Stürmer? Drei gute Stürmer. Also Dennis, let's go. Vielleicht schaffst du es. Und für ihn muss es ja eigentlich auch jetzt Ansporn genug sein, um dann vielleicht im Pokalfinale starten zu dürfen. Und also es wird nur höchstens zwei Plätze für Stürmer geben im Pokalfinale des VfB Stuttgart. Und also ich freue mich auf dieses Triell, wenn man so möchte, zwischen Woltemade, Undaff und Demirovic. Und die sich gegenseitig hochschaukeln, wäre doch genial.
Ja? Auf jeden Fall, ja.
Und Ermedin, das muss man auch sagen, erlebte noch einen ganz besonderen Moment in seiner Karriere. Er erzielte den ersten Hattrick. Nicht in der Bundesliga, sondern in seiner Karriere. Auch krass, oder?
Das total. Du denkst ja, der hat wahrscheinlich schon eine Station gehabt, wo er in einem Spiel noch 7 Tore geschossen hat oder so. Ja. Aber nee, war tatsächlich für ihn eine Premiere. Und wenn ich das so richtig gesehen habe, hat er sich auch sehr drüber gefreut.
Er hat sich sehr drüber gefreut. Und vielleicht hat sich der ein oder andere auch geärgert, denn es hätte auch ein Viererpack werden können. Denn darüber haben wir nicht gesprochen. In der 58. Minute hat er wirklich eine riesen Chance gehabt, die er komplett versemmelt, muss man sagen. Viel wichtiger war eigentlich noch zu erwähnen, dass Nick Woltemade in der Aktion wirklich auch wieder Großartiges gezeigt hat. Gegen Ordetz, wie gesagt, absolute Abwehrkante, der nur über Körperlichkeit kommt oder vermehrt über Körperlichkeit kommt. Aber Nick stellt da so gut den Körper mit rein, kämpft da richtig gegen Ordetz, kratzt den Ball von der Linie, bringt den eigentlich perfekt auf Ermedin, der den Ball im Tor unterbringen muss, aber es nicht schaffte in dem Fall.
Also, ja, gut gehalten von Horn, aber trotzdem, also Demirovic hat ja allein schon in dem Spiel gezeigt, dass er solche Bälle eigentlich mit Leichtigkeit auch verwandeln kann. Dann wäre es vielleicht der erste Viererpack seiner Karriere geworden am Ende.
Wir kommen aber zum dritten Tor von ihm, eben in der, was war es, 82. Minute, ja, 85. Minute. Und ja, das können wir schnell machen. Also es war simpel, aber sehr effektiv. Einwurf wieder von Stergiou, diesmal auf El Bilal. Und da sieht man halt auch, was El Bilal so stark kann. Er, auch mit dem Rücken zum Tor, ist in der Lage, Bälle gut festzumachen. Und er macht dann keinen Scheiß, sondern er legt einfach ab auf Leo, der dann mit Ruhe und Übersicht den Ball ins Zentrum bringt. Klar ist, Demirovic bewegt sich gut, stiehlt sich im Rücken von Orlitz davon, aber sind wir ehrlich, Bochum hat hinten überzahlt, das Tor darf nicht fallen, das geht nicht, sorry, aber es fällt und ich war glücklich und habe mich gefreut, dass Demirovic einen Dreierpack geschnürt hat.
Ja, total, und mich hat auch total gefreut, das erste Tor fällt nach der Ecke, das zweite Tor fällt dann durch die Mitte, das dritte Tor fällt über links, das vierte Tor fällt über rechts, also es war wirklich ein richtig komplettes Spiel, das hat sich auch in der Entstehung der vier Tore dann wieder gespiegelt und auch, ja, Leo Sergio, richtig gutes Spiel und da, ja, ganz klar wieder in Aktion, gute Hereingabe, Demirovic hat es relativ einfach mal wieder, aber er macht's halt und das war in der Saison nicht immer so.
Das Fußballquartett am Ende. Ja, also genau. nicht schlecht, lieber VfB Stuttgart und Sebastian. Wir müssen nochmal über Ermedin Demirovic sprechen, denn meine Frage an dich, macht Medo jetzt die 20 voll? Er steht jetzt bei 13 Saisontoren, es sind noch 6 Spieltage. Schafft er die 20?
Gönnen würde ich es ihm. Es wird schwierig, aber warum nicht? Also er scheint ja tatsächlich einen Lauf zu haben und das Pech, was ihn lange Zeit verfolgt hat, scheint sich jetzt umgekehrt zu haben. Karma strikes back im positiven Sinne und vielleicht macht er noch ein paar Doppelpacks und Dreierpacks und dann sind die 20 drin. Also ich würde es nicht ausschließen.
Also die Effizienz, die er mitbringt, ist schon bemerkenswert. Auch jetzt in dem Spiel wieder aus 1,17 XG 3 Tore zu machen, das ist stark. 4 Schüsse abgegeben aufs Tor, alle gingen auch direkt aufs Tor und nicht daneben oder so. Und es ist ja wirklich spektakulär, dass er nur auffällt, wenn er eigentlich trifft. Weil, guck mal, der hat 3 Offensiv-Zweikämpfe gewonnen. Das ist ja nicht viel. Nein. Aber es ist mir am Ende auch egal, wenn du einen Dreierpack machst. Mhm. Ja. Insgesamt, glaub, nur 5 Duelle gewonnen, ist auch nicht viel. Aber vorm Tor, eiskalt, klar, ich weiß, es war Bochum und die haben es ihm nicht besonders schwer gemacht. Aber wir haben auch schon VfB-Spieler gesehen, die aus 3 Meter vorm Tor das Ding nach Obertürkheim ballern. Also Ich finde schon stark, dass du halt 3 Tore erzielst in der Bundesliga. Und da will ich jetzt nicht davon sprechen, dass nur der Gegner besonders schlecht war. Nee, da kann ich auch mal sagen, dass unsere Stürmer oder in dem Fall Ermedin Demirovic besonders gut war. Und ich würde noch Folgendes vorschlagen. Er hat jetzt seinen ersten Hattrick seiner Karriere erzielt. Es wird Zeit für das erste Bundesliga-Tor von außerhalb des Strafraums. Denn bislang hat er alle seine Bundesliga-Tore von innerhalb des Strafraums erzielt. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir auch in der Lage sind, mal aus der Distanz einen abzuziehen. Und Demirovic, lieber Ermedin, versuch's einfach mal. Es ist vielleicht genau die Phase jetzt, wo so ein Ding mal reingehen kann. Ich würde sagen, ja.
Ja, go for it.
Go for it. So sieht's aus. Gut, schöner Nachmittag für uns. Pascal Stenzel übrigens bekam auch noch ein paar Minuten. Der Fußballgott war mit am Start. Und mir ist ein neues Gefühl aufgefallen, in mir, Sebastian. Mhm. Und zwar Finn Jeltsch. Mhm. Als der eingewechselt wurde, spürte ich sowas wie Aura. Also der Typ hat eine Ausstrahlung, die catcht mich komplett. Ich bin schon wieder hin und weg.
Ja, das kann man ja nicht oft genug sagen. Ne? Der kommt nicht nur im Winter aus der zweiten Liga, sondern der ist halt 18 Jahre alt und wenn er auf der Bank sitzt, dann denkst du dir, okay, da fehlt einfach jetzt ein Stammspieler. Und aber also dass er so eingeschlagen ist und sofort so abliefert, ist ein Wahnsinn. Aber du hast schon gesagt, er bringt halt alles mit. Also er hat eine Ausstrahlung, er hat eine Körperlichkeit, er hat Speed, eine gewisse Selbstsicherheit, auch wenn er noch Fehler macht. Und also da freue ich mich jetzt schon auf die kommenden Saisons mit ihm.
Absolut, also fantastisch. Ich hoffe, ohne Ausstiegsklausel. Aber also selbst wenn, dann bitte sehr, sehr hoch. Mhm. Nee, aber der Typ ist ein absoluter Stil. Also ich sehe da wirklich eine massive Karriere auf einen Spieler zukommen wie Finn Jeltsch. Und ich sehe ja auch schon einen Flock auf ein gewisses Trikot kommen, was ich mir zulege. Und hinten wird Jeltsch stehen, da freue ich mich. Der Typ hat Aura, der Typ ist geil. Der Typ wird Pokalsieger, das kann ich an der Stelle schon droppen. Über den Man of the Match, Sebastian, haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das war für mich Bochums Vorsänger, der da wirklich eisenhart sein Ding durchgezogen hat. Ich weiß nicht, wie viele Halbe der im Kopf hatte, aber rein von den Gesangseinlagen würde ich tippen 2-stellig. Es war großartig. Und ich weiß ja, du warst wahrscheinlich nicht im Stadion. Ich hab's auch noch vom Fernseher gesehen, das Spiel. Und ich kann mir schon ein bisschen vor wie in der Klapsmühle. Der Vorsänger, dann die Quaken der Ente, wenn irgendwelche Tore gefallen sind auf anderen Plätzen. Also es war schon ein besonderes Erlebnis.
Ja, ich musste dann irgendwann die Lautstärke auch ein wenig runterregeln, weil das doch alles zu aufregend war.
Was war da los? Wie kann der Vorsänger lauter sein als die Kurve? Also, I don't know. Das ging gar nicht. Sebastian, was nehmen wir denn jetzt mit? Wie fällt dein Fazit aus?
Ja, der VfB ist bereit für Saisonfinale, glaube ich. Also man hat tatsächlich es geschafft, den Rückenwind aus dem Leipzig-Spiel oder den Rückenwind aus dem Pokal in die Liga zu transferieren, hatte dann mit Bochum vermutlich auch den richtigen Gegner zum richtigen Zeitpunkt, was uns auch nicht immer hold war, dieses Spielplanglück. Und ja, und jetzt ist der VfB gefühlt wieder in der Spur. Ob es wirklich so ist, muss das Spiel gegen Bremen dann zeigen, weil das wird ungleich schwerer werden. Nee, aber vor allen Dingen lässt mich dieses Spiel mit einem richtig guten Gefühl zurück, was die letzten Spiele in der Liga angeht.
Ja, gehe ich komplett mit. Ich meine, wir haben über 90 Minuten hier unser Spiel durchgedrückt. Das war alles sehr souverän, abgezockt. Und wie gesagt, auch wenn Bochum schlecht war, ich meine, Bochum gewann gerade mal 17 Offensivzweikämpfe, ja, aber dennoch musste es erstmal so runterspielen. Und wir hatten ein paar Spieler aus der zweiten Reihe, die auf sich aufmerksam machen konnten. Auch das muss man erwähnen, auch das ist gut, weil das fördert natürlich den Konkurrenzkampf. Und es gibt ja für jeden Spieler noch was zu gewinnen, nämlich ein Pokalfinale und einen Einsatz im Pokalfinale. Und gerade wenn mal etablierte Jungs ausfallen, ist das die Gelegenheit, um auf sich aufmerksam zu machen, wie zum Beispiel Raquez, ja, also sehr giftig, sehr körperlich, solider Verteidiger, leider am Ende wegen muskulären, kleineren Problemen ausgewechselt worden. Der sollte aber jetzt nicht ewig ausfallen. Also das müssen wir jetzt mal abwarten, was Sebastian Hoeneß dann bei der Pressekonferenz zum nächsten Spiel gegen Bremen zu dieser Verletzung noch zu sagen hat. Aber nochmal zurück zu Luca, der konnte wirklich in seinen Kernbereichen überzeugen. Er zeigte ein gutes Zweikampfverhalten, gewann wichtige, entscheidende Duelle, kaum Aufbaufehler, die wenigsten Ballverluste, nur bei langen Bällen. Da war er noch ein bisschen zu ungenau, aber Jeff Chabot hat es hinbekommen unter Sebastian Hoeneß. Warum nicht Luca Rackes? Das war schon stark. Yannick Keitel, ja, auch da. Wir wussten nicht so richtig, warum er nie spielt, aber wir können festhalten, wenn er spielt, macht das eigentlich nie schlecht. Und diesmal macht das sogar richtig gut. War sehr zweikampfstark, gewann nach Karasor die meisten Duelle und eroberte im Mittelfeld wirklich viele Bälle. Ich glaube, 12 von 14 Duelle gewonnen. Auch das stark, super. Ja, super gut. Bero komplett in den Ruhestand geschickt. Das war der Mann der letzten Wochen hier in Bochum. Und super wichtig, er gewann alle Luftduelle, die er geführt hat. Ja, und gerade gegen einen Mann wie Hofmann ist das super wichtig. Und die hatten 4 Duelle. Keitel und Hofmann, 3 davon gingen an Keitel. Du hast den halt rausgenommen und der ist essentiell für das Bochumer Angriffsspiel. Ja, dazu kommt diese extreme Passsicherheit. Er spielte die meisten Pässe ins gegnerische Drittel. Die langen Bälle kamen an. Wir haben vorhin darüber gesprochen, als er ja mit beteiligt war bei einem Tor. Die Vertikalpässe, die er an den Mann gebracht hat, das waren, glaube ich, sogar die meisten von allen Spielern. Die meisten Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte, auch das super wichtig. Also was ich sagen möchte, ein Top Auftritt von Yannick Keitel, wirst du wahrscheinlich nicht anders sehen.
Nee, sehe ich genauso und vielleicht auch, wie gesagt, sein bester Auftritt beim VfB und wenn er so immer spielt, ich glaube, dann wird er auch mehr Spielzeit bekommen. Es wird ja irgendeinen Grund haben, warum er nicht viel Spielzeit bekommen hat. In dem Spiel hat er jedenfalls keine Gründe dafür geliefert, warum er bislang nicht so viel gespielt hat, weil das ja, war stark und da muss man dann auch keine Sorge haben, wenn Angelo Stiller mal ein Spiel oder auch mehrere fehlen sollte.
Das ist eigentlich die wirklich wichtige Erkenntnis, auch für mich als Fan, weil ich mir immer Sorgen gemacht habe, okay, was ist, wenn Jan Karasor vielleicht mal 3-4 Spiele ausfällt, was ist, wenn Stiller mal nicht kann, jetzt nicht nur wegen der Gelbsperre, sondern wirklich wegen einer Blessur oder so. Wir wissen, okay, Keitel kann das, so, das hat er bewiesen. Also wenn er die Leistung abrufen kann, dann ist er ein Mann, der auch mal vorübergehend einen der beiden Sechser ersetzen kann. Fabian Rieder haben wir besungen, auch er konnte sich auszeichnen. Leo, Ramon, die kannst du immer bringen, die liefern immer, sind richtig gute Jungs. Ja. Und ja, wenn wir jetzt am Sonntag Bremen schlagen, bin ich der Meinung, können wir auch wieder Rechenspiele starten. Ja. Aber für mich war jetzt erstmal wichtig, dass wir überhaupt mal wieder ein Spiel gewinnen konnten. Ja, klar, Pokal, alles gut und schön, aber auch in der Liga mal ein Spiel gewinnen konnten. Und ich habe ja in der vergangenen Ausgabe gesagt, ich scheiße auf die Bundesliga, ich möchte jetzt einfach nur nach Berlin und dieses Pokalfinale spielen. Ich gebe zu, Freitagabend, Samstagmorgen drehte sich das dann wieder etwas, ja, und ich war heiß auf das Spiel gegen Bochum und ich möchte natürlich jetzt auch am Sonntag gegen Bremen gewinnen. Übrigens über Bremen reden wir natürlich dann am Donnerstag, haben wir glaube ich auch schon angebracht. Gut,
Genau. Nee, also, und vor allen Dingen, du gewinnst das Spiel ja nicht irgendwie, sondern du gewinnst das Spiel auf eine sehr überzeugende Art und Weise. Das hat mir auch gefallen. Ja, und dadurch, dass Hoeneß nicht nur die Pflichtwechsel, die er vornehmen musste, durchgeführt hat, sondern auch noch drei neue Spieler mit reingebracht hat, hat er vielleicht auch nochmal so ein Signal gesetzt, dass ja, die Aufstellung in Berlin auch noch nicht in Stein gegossen ist. Und ich finde, wir haben so ein paar Positionen, da können sich einige Spieler sicherlich auch noch ein Duell um einen Startplatz im Olympiastadion liefern. Ne? Also zum Beispiel, ein Chris Führich ist kein unumstrittener Starter mehr. Enzo Mio saß nur auf der Bank. In der Abwehrkette hast du Alda Kiel, Jelsch, Chakes. Auf rechts hast du noch einen Sterju. All das sind ja alles Jungs. Wenn die jetzt leisten und liefern in den nächsten Bundesligaspielen, dann verbessern die ihre Chancen auf den Startplatz im Pokalfinale. Und ich glaube, das ist die beste Motivation, die sie haben können.
Ich sehe schon die STR-Sonntagsfrage. Wenn heute Pokalfinale wäre,
ja.
Wer würde dann spielen? Vielleicht machen wir das, Sebastian. Ja. Vielleicht machen wir das. Aber vorher kommt noch was anderes. So, Bochum war super, Sebastian. Pokalfinale, der Einzug ins Pokalfinale auch. Und ich würde sagen, nach der Freude über den Einzug ins Pokalfinale und eben dem Auswärtssieg in Bochum, wenden wir VfB-Fans uns wieder den wirklich wichtigen Dingen zu. Brudeln. Über den VfB.
Schön. Sehr schön, ja. Irgendwas ist immer.
Irgendwas ist immer, aber ich muss echt zugeben, ich dachte nicht, dass die Ticketvergabe für das Finale so negativ kommentiert werden würde, wie es jetzt der Fall ist. Ja, für mich war irgendwie klar, bevor ich Tickets für Berlin bekomme, friert irgendwie der Neckar im Mai zu. Also habe ich mich gar nicht großartig über die Vergabeprozedur aufgeregt. Aber boy, oh boy, das sehen viele von euch ganz anders. Und deshalb habe ich auch versucht, mir mal alles anzuhören, durchzulesen etc. Argumente pro und contra dieses Vergabemodells habe ich mir durchgelesen. Und ich habe natürlich auch mal geguckt, wie hat es in Frankfurt gemacht, wie haben es die Freiburger gemacht bei ihren Pokalfinalteilnahmen. Und ja, also darüber gilt es jetzt zu sprechen. Also grundsätzlich ist es bei uns so, das möchte ich auch noch mal kurz sagen, obwohl es für die meisten jetzt unerheblich ist, aber ich möchte einmal zusammenfassen. Alle Mitglieder hatten von Freitag 13 Uhr an bis gestern, am Montag, 23.59 Uhr, die Möglichkeit, sich auf zwei Finaltickets zu bewerben. Jetzt am Mittwoch, also morgen, den 9. April, bekommt ihr dann mitgeteilt, ob ihr Glück hattet und Tickets für Berlin bekommen habt oder eben nicht. Sollte dem so sein, also wenn ihr Tickets bekommen habt, müsst ihr diese Tickets, das ist wichtig, bis Samstag, 12. April um 23.59 Uhr nochmals bestätigen. Vergesst das nicht. Ja? Und für alle, die leer ausgingen, ihr könnt zum einen darauf hoffen, dass die Tickets bekommen haben, diese Reservierung eben vergessen und ihre Tickets nicht bestätigen. Denn alle nicht bestätigten Reservierungen gehen am Montag, dem 14. April, in eine Nachverlosung. Ja? Und hier werden dann die Gewinner noch am selben Tag benachrichtigt. Und auch dann müsst ihr die Tickets reservieren. Also selbst wenn ihr dann am Montag gezogen werdet und euch so sehr freut, dass ihr das Reservieren vergesst, habt ihr ein Problem, weil dann verfallen auch eure Tickets. Und für die am Montag gezogenen Gewinner, wenn man das so sagen möchte, verfällt das Ticket am Dienstag, 15. April, 23.59 Uhr. Also ich fasse es nochmal kurz zusammen. Für alle, die morgen Bescheid kriegen, dass sie ein Ticket bekommen haben, ihr habt bis Samstag, 12. April, 23.59 Uhr Zeit, das Ticket zu bestätigen, dann seid ihr safe dabei. Für alle, die am Montag, am 14. April eine Benachrichtigung bekommen, dass sie in der Nachverlosung ein Ticket bekommen haben, ihr müsst bis Dienstag, den darauffolgenden Tag, dem 15. April bis 23.59 Uhr, euer Ticket bestätigen, auch dann seid ihr dabei. Die zweite Möglichkeit, ein Ticket zu bekommen, besteht über den DFB. An diesem Donnerstag, meine ich, um 10 Uhr, also ja genau, der 10. April, wird ein Kontingent in den freien Verkauf gegeben. Auch hier wieder geht es zu beachten, ihr braucht dafür einen DFB-Irgendwas-Account. Also ihr müsst euch einen Account schießen davor. Ihr könnt jetzt nicht einfach um 10 Uhr auf die Seite gehen und los geht's. Könnt ihr natürlich machen, aber dann geht er leer aus. Denn die Tickets werden nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst verteilt. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob der DFB bedacht hat, dass 250.000 Schwaben mit jeweils 20 Endgeräten zeitgleich ihre Server attackieren werden. Deswegen sage ich, toi, toi, toi nach Frankfurt.
Das wird super, das wird garantiert richtig gut funktionieren, ja.
Ja, und jetzt aber wieder zurück zu uns. Und jetzt wird es vielleicht auch nochmal ganz interessant. Also, ein paar Zahlen erstmal für euch. Es gab jetzt weit über 160.000 Ticketanfragen beim VfB Stuttgart. Das heißt, mindestens 80.000 Mitglieder haben sich auf Tickets beworben. Ja, also, weil du konntest ja zwei Tickets anfragen pro Mitglied. Insgesamt stehen dem VfB aber nur 24.719 Tickets zur Verfügung. ja, das bei 160.000 Ticketanfragen. Und hier muss man auch nochmal einschränken. Von diesen 24.719 gehen schon mal 419 an die Auswärtsdauerkarteninhaberinnen. Weitere 8.000 gehen an die OFCs. Das heißt, es bleiben am Ende nur 11.000 Tickets für die Mitglieder übrig. Ja, jetzt, wenn ihr das zusammenrechnet, werdet ihr sagen, Moment mal, da fehlen ja noch ein paar. Richtig, der Rest, den ich jetzt nicht mit aufgezählt habe, der geht an Mitarbeiter des VfB Stuttgart, an die Jugendmannschaften, Sponsoren, ein paar VfB-Legenden wollen natürlich auch noch zum Spiel. So werden die dann verteilt. Wir halten also fest, 11.000 Tickets werden unter den 160.000 Anfragen verlost. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, an ein Ticket zu kommen, beträgt ungefähr 7%. Ja, sollte jetzt wirklich jedes Mitglied 2 Tickets angefragt haben, würden die Chancen natürlich noch mal ein bisschen steigen. Aber mehr als 13% Wahrscheinlichkeit sind es nicht, dass ihr ein Ticket bekommt. Das ist grundsätzlich erstmal ein Problem. Das können wir mal festhalten.
Keine hohe Wahrscheinlichkeit. Ich meine, immer noch höher als ein Auswärtsticket für Bratislava zu bekommen. Aber ich meine, klar, wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, dann wird halt nicht jeder glücklich werden, weil nicht jeder dann bedient werden kann. Klar, und 13%, also ich nehme die 13%. Ich meine, wenn ich Lotto spiele, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich schlechter. Da ist 13% ja schon eigentlich da habe ich ja sicher schon ein Ticket eigentlich.
Ja, also das ist ja eigentlich safe. Dann kannst du schon mal sparen, denn die Preise kann ich dir auch mitgeben. Es gibt 5 Kategorien. Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3, das Fan-Ticket und das Familienticket. Für die Kategorie 1 hat der VfB Stuttgart 2.751 Tickets bekommen. Da kostet dann ein Ticket 180 Euro. Für die Kategorie 2 gibt es 7.915 Tickets. Da kostet das Ticket 140 Euro. Dann kommen wir zur Kategorie 3. Da haben wir den größten Anteil bekommen mit 10.788 Tickets. Das Ding geht dann für 75 Euro über die Bühne. 1032 Tickets gibt es in der Kategorie Fan für 45 Euro und auch 45 Euro kosten die Familientickets. Davon stehen dem VfB 1363 zur Verfügung. So, zum Vergabesystem. Jetzt müssen wir wirklich hier in Medias Res gehen.
Komm, ja.
Ich weiß, dass sehr viele Dauerkartenbesitzer und Besitzerinnen enttäuscht sind, weil sie sich wie alle anderen Mitglieder um die Tickets bewerben müssen. Ich verstehe natürlich auch deren Argumente. Wir sind immer da, viele davon seit Jahrzehnten und zum Dank muss man sich jetzt auch noch wie jedes normale Mitglied um Karten bewerben. Damit hat jeder einen Punkt, der dieses Argument reinbringt. Aber fairer als das gewählte Modell wäre eine Bevorzugung der Dauerkarteninhaber bei Finaltickets meiner Meinung nach nicht. Ich tue mich damit schwer, weil ich finde auch keine wirklich ganz faire Methode. Aber fair finde ich es jetzt trotzdem nicht. Also wenn man sagt, jetzt kriegen nur Dauerkarteninhaber die Möglichkeit, Tickets zu bekommen. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es schön wäre, wenn die wirklich die treuesten der Treuen, die leidenschaftlichsten und größten VfB-Fans mit so einem Finalticket beschenkt werden würden. Aber wie willst du das messen? Ja? Ist jetzt ein Dauerkarteninhaber ein größerer VfB-Fan als einer, der am Wochenende arbeiten muss, weit weg wohnt, alleinerziehend ist und deshalb zum Beispiel keine Dauerkarte hat? Was ist mit VfB-Fans, die jeden Euro zweimal umdrehen müssen? Was ist mit den Fans, die keine bezahlbare Dauerkarte bekommen? Das sind ja jetzt auch keine Fans zweiter Klasse. Ich verstehe, wie gesagt, das Argument, hey, wir sind immer da. Wir waren auch da, als wir gegen Wien Wiesbaden das schlechteste Spiel des VfB Stuttgart unter Tim Walter mit anschauen mussten. Ich verstehe das total. Und natürlich sind ganz viele Dauerkarteninhaber und Inhaberinnen wahrscheinlich mit die größten VfB-Fans, die du überhaupt finden kannst. Aber es schließt halt so viele Leute aus, die mit Sicherheit eine mindestens gleich große Leidenschaft für den VfB haben, aber aufgrund diverser Umstände gar keine Möglichkeit haben, an Dauerkarten zu kommen. Wie gesagt, das kann mit Kohle zu tun haben, das kann mit familiären Situationen zu tun haben, beruflich bedingt sein. Die Entfernung spielt eine Rolle. Ja, also wenn da jetzt ein VfB-Fan, keine Ahnung, in Kiel lebt oder so, da gibt's auch welche, Grüße gehen raus, dann wird er halt nicht jedes zweite Wochenende nach Stuttgart fahren können und dort einen Dauerkartenplatz in Anspruch nehmen können. Sebastian, wie siehst du es denn? Also das ist halt meine Herangehensweise an diese ganze Thematik. Du schließt halt sehr, sehr viele VfB-Fans aus, wenn du sagst, wir vergeben die Tickets nur an Dauerkartenbesitzer.
Ja, auch man könnte ja so argumentieren, die Dauerkartenbesitzer haben normalerweise immer das Privileg, zum Beispiel für Pokalheimspiele ihre Plätze zu kaufen, was ich halt auch total richtig finde. Sie hatten auch das Privileg, für Champions League Auswärtsspiele als erste bedient zu werden, bevor die Mitglieder rankommen.
Oder? Also die Auswärtsspiele?
Ja, war das nicht so?
Ich weiß es nicht genau. Also müsst ihr jetzt nochmal nachgucken. Also ich weiß, für die Heimspiele ist klar.
Genau, aber also oftmals ist ja so, dass Dauerkartenbesitzer auf jeden Fall bedient werden, bevor Mitglieder an den Verkauf rankommen. Mhm. Und jetzt dreht man es um. Jetzt kann man sagen, warum dreht das der VfB jetzt um? Ich weiß es nicht, aber warum auch nicht? Und ich finde generell dieses Ausspielen zwischen Dauerkarteninhaber und Mitglieder irgendwie auch nicht gut. Also eigentlich, im Idealfall sind ja alle alles, also beides. Das geht natürlich auch nicht wegen der Kapazitäten des Stadions. Aber insofern, ich tue mich wirklich schwer, mich darüber aufzuregen einfach.
Ja, ich verstehe es, aber es regt ganz, ganz viele Menschen auf. Also ich habe es ja auch komplett unterschätzt und dann habe ich mich halt damit ein bisschen beschäftigt und habe natürlich durchaus gute Argumente gehört, warum Dauerkartenbesitzer jetzt sagen, ey, das geht für mich gar nicht. Also ich bin noch der Treueste der Treuen. Ich muss doch jetzt ein Ticket bekommen. Und wenn man halt mal etwas länger drüber nachdenkt, merkt man, ja, ist schon ein Argument, aber dass du jetzt eine Dauerkarte hast, zeigt jetzt nicht unbedingt, dass du einer der Treuesten der Treuen bist. Vielleicht bist jetzt du, der sich gerade angesprochen fühlt, genau der, ja. Aber ich meine, ich saß zuletzt mal in der Nähe deines Platzes, Sebastian, und da habe ich davon berichtet, dass da neben mir einer saß, der die ganze Zeit die Leute nur durchbeleidigt hat. Jetzt ist die Dauerkartenquote bei dir im Blog relativ hoch. Also ich gehe mal davon aus, dass der auch eine Dauerkarte hat. Ja, ist der jetzt ein größerer VfB-Fan, wenn er da sitzt und seine eigenen Spieler die ganze Zeit beleidigt? Ein anderer, der sich halt einfach nicht leisten kann oder keine Dauerkarte bekommen hat, ist es nicht. Also ich finde dieses Aufwiegen, wie du sagst, finde ich einfach schwierig. Und deswegen finde ich die gewählte Methode sinnvoll. Weil für mich ist klar, wenn es schon nicht das perfekte Vergabesystem gibt, dann doch wenigstens ein gerechtes. Und das ist unter den aktuellen Voraussetzungen eben allen Mitgliedern die gleiche Chance zu geben. Ja, also es gibt 24.000 Karten, wir haben es gerade eben schon aufgedröselt, minus Fanclubs etc. Es gab über 160.000 Anfragen. Ja, jetzt bekommen zum Beispiel die Dauerkarteninhaber ihre Chance. Sagen wir, wir nehmen mal das Beispiel an. Das sind 36.000. Ja, ich glaube nicht, dass dann noch ein relevanter Anteil für Nicht-Dauerkarteninhaber übrig bleibt. Finde ich auch wieder irgendwie blöd. Ja, also das Argument, ich habe eine Dauerkarte und habe hier jahrelang Scheiße gefressen, ist natürlich ein hoch unsoziales Argument auch ein Stück weit. Denn du hast ja eine Dauerkarte bekommen für 17 Heimspiele. Ja, ich glaube, eins oder zwei kriegst du sogar geschenkt, zwei Heimspiele, wenn du eine Dauerkarte hast. Wir haben das nochmal ausgerechnet. Waren es ein oder zwei Spiele? Weißt du noch?
Ich weiß nicht mehr, aber du hast recht, ja.
Ja, also du kriegst die 17 Heimspiele. Darüber hinaus hast du gesagt, Vorkaufsrecht, Pokalspiele, Champions League Spiele. Absolut zu Recht. Möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber du bekommst das ja. Ja, es geht hier sicher nicht jeden dann am Ende um Gerechtigkeit, sondern es geht dann wirklich darum, den ganz persönlichen Anspruch, das Finale in Berlin miterleben zu dürfen, durchzusetzen. So, und dann denke ich mir, welcher VfB-Fan will das nicht? Also, sei es jetzt ein Mitglied oder ein Dauerkarteninhaber, jeder möchte das miterleben. Und dann zu sagen, okay, weil ich eine Dauerkarte habe, habe ich jetzt aber den größeren Anspruch. Ich finde es einfach nicht besonders sozial oder nicht besonders demokratisch, oder sozial ist, glaube ich, der bessere Ausdruck für dieses Beispiel.
Aber jetzt hilf mir auf die Sprünge, es spricht doch auch nichts dagegen, Dauerkarteninhaber und Mitglied zu sein, oder?
Absolut, korrekt.
Also ich meine, vielleicht ist es auch ein Argument, wenn wir nicht mehr Mitglieder wollen, aber mehr Mitglieder, die sich auch halt im Verein engagieren, dass man halt nicht nur Dauerkartenbesitzer ist, sondern halt auch da noch die, was sind es, 50 Euro im Jahr investiert oder 65 Euro im Jahr investiert, um Mitglied beim VfB zu werden, um den e.V. auch ein Stück weit zu unterstützen. Also ich glaube nicht, dass das Motiv war, jetzt die für die Ticketvergabe, aber es spricht ja nichts dagegen, auch Mitglied zu sein. Dann hat man die Privilegien eines Dauerkarteninhabers und eines Mitglieds.
Worüber man auf jeden Fall mal nachdenken muss, für solche Sondersituationen, also es ist jetzt ja auch nicht so, dass für jedes Spiel des VfB Stuttgart derartige Anfragen vorliegen, aber für solche Sondersituationen macht es vielleicht schon mal Sinn, sich mit diesem Thema etwas detaillierter zu beschäftigen. Also ich habe den einen oder anderen Vorschlag bezüglich eines Ranking-Systems mir durchgelesen. Das finde ich auch erstmal ganz spannend, je nach Dauer der Mitgliedschaft, Teilnahme an der Mitgliederversammlung, Dauerkarte. Du kannst ja alles Mögliche da reinpacken. Werden dann halt Punkte ermittelt und je höher dein Score, desto besser ist die Chance auf ein Ticket. Ja, das ist ein super spannender Ansatz, aber der muss natürlich auch noch ausgearbeitet werden, damit du am Ende dann nicht, ich habe jetzt nichts gegen alte Menschen, keine Sorge, aber ich möchte halt nicht nur umringt sein von 35 plus Menschen, sondern ich möchte halt auch, dass junge VfB-Mitglieder die Möglichkeit haben, an Ticket zu kommen. Ich möchte halt auch, dass da ein 18-Jähriger oder eine 20-Jährige sitzt oder so. Und das ist natürlich schwierig, bei einer derartigen Anfragesituation dann über so ein Ranking-System, ja, einfach überhaupt noch diesen Leuten eine reelle Chance zu geben, an Ticket zu kommen. Weil du kannst halt davon ausgehen, dass wahrscheinlich schon allein 11.000 ältere Mitglieder durch eben ihre Mitgliedschaft und Dauerkarte seit 30 Jahren so viele Punkte gesammelt haben, dass du dich, wenn du unter 30 bist, überhaupt nicht mehr drauf bewerben musst, weil es einfach komplett unrealistisch ist, dass du überhaupt noch an ein Ticket kommst. Ist, wie gesagt, ist, ich finde den Ansatz super spannend und es wäre einfach cool, wenn der VfB vielleicht mal einen Workshop zu diesem Thema ins Leben rufen würde und wir wirklich gemeinsam als Schwarmintelligenz Kompromisse finden können und ausloten können, wo sind denn, wo ist der Bedarf? Also was empfinden zum Beispiel alle als gerecht oder ein großer Teil der Gemeinschaft findet es als gerecht? Und dann kann man sich dahinter committen, weil ganz, eins ist ganz klar, wenn wir da mal zusammenkommen und weiß ich nicht, 80% sagen, nee, wir finden es viel, viel besser, wenn die Dauerkarteninhaber immer bevorzugt werden, ja, dann ist das okay für mich. Also dann diskutiere ich da gar nicht groß rum. Ich will auch jetzt keine Fundamentaldiskussion lostreten. Ich selber will natürlich auch unbedingt dabei sein, weiß aber auch, dass die Chancen extrem gering sind. Und das ist jetzt mein persönlicher Umgang damit. Ich habe mir halt einfach vorgenommen, mich für jeden zu freuen, der das Glück hat, ein Ticket zu ergattern. Ja, egal, wer am Ende in diesem Stadion, im Olympiastadion stehen wird. Ich bin mir sicher, er wird wirklich bis zur letzten Sekunde unseren Verein pushen, die Farben großartig repräsentieren. Also das wird definitiv der Fall sein. Ja, also egal, ob der jetzt zum ersten Mal ein VfB-Spiel sieht und das eben das Pokalfinale ist oder ob das sein tausendstes Spiel ist. Ich bin mir sicher, er wird, ich sag mal, die Leistung bringen, die ich von den Rängen erwarten kann in so einem Spiel. Ja. Das, ich finde es halt so schwer, das wirklich nur an der Dauerkarte festzumachen bezüglich der Ticketvergabe. Und ich finde, du schließt so viele Menschen aus, die mindestens die gleiche Leidenschaft haben wie die meisten Dauerkartenbesitzer. Das ist für mich halt echt so das Thema, was mir dann schwer am Magen liegt. Und ja, ich habe jetzt gestern gesehen, Bielefeld macht's ja so, dass sie ihren Dauerkarteninhabern das Vorkaufsrecht gewähren. Aber da hast du natürlich auch eine ganz andere Lage. Du hast, glaube ich, irgendwie nur 11.000, 12.000 Dauerkarteninhaber in Bielefeld. Also da kannst du so ein System wählen. Beim VfB Stuttgart wird es dann halt schon wieder schwierig. Und wie machst du es eigentlich unter den Dauerkarteninhabern? Verlost du es dann? Kommt dann der Nächste und sagt, ja, aber ich habe jetzt seit 40 Jahren eine Dauerkarte. Wie kann das sein, dass jetzt hier einer, genau, der seit einem Jahr... Also hast ja dieselbe Diskussion am Ende.
Genau, dann sagst du halt 36 Dauerkarteninhaber, jeder natürlich dann zwei Tickets, dann sind es 72.000. Dann sagen halt andere, das sind viel zu viele. Dann sagst du, okay, nur ein Ticket. Dann sagen wir, aber ein Ticket ist ja Quatsch, ich will ja nicht alleine nach Berlin. Also du wirst es halt nicht gerecht machen können. Oder du machst halt wieder DFB und machst halt komplett auf und sagt, hey, first to come, first to serve, also macht mal komplettes Chaos. Ich glaube, was ein bisschen fehlt, ist die Transparenz bzw. die Argumentation, warum sich der VfB so entschieden hat. Wir versuchen ja uns irgendwie zu erklären, warum man jetzt über die Mitglieder geht und nicht über die Dauerkarteninhaber, und da ein Statement, warum man sich so entschieden hat, ich glaube, das hätte geholfen, weil man kann immer noch sagen, sehe ich anders, aber man hätte auf jeden Fall mal die Gedanken, die sich der VfB gemacht hat, hinterlegt. Ich glaube, das wäre nicht schlecht gewesen. Und im Großen und Ganzen, ich sehe es wie du, das wird ein wunderbarer Fußball-Samstag in Berlin. Und dieses Spiel ist so groß, dieses Spiel wird nicht nur im Stadion stattfinden, dieses Spiel wird in ganz Berlin stattfinden. Es wird Public Viewing geben, es werden so viele VfB- und Bielefeld-Fans da sein. Überall wird dieses Pokalfinale stattfinden, nicht nur im Stadion, sondern wirklich in jeder Kneipe, in jedem Biergarten. Und deswegen, wer kein Ticket bekommt, fährt halt trotzdem hin und erlebt da halt einfach dann das Spiel sonst wo. Also ich habe das Spiel 2007 gegen Cottbus auf dem Schlossplatz erlebt. Es war einer meiner schönsten Fußballtage, die ich je hatte. Also wer kein Glück hat bei der Verlosung, sollte sich trotzdem nicht vermiesen lassen, diesen Fußballtag in Berlin.
Aber nochmal ganz kurz zur Kommunikation. Ich bin da absolut bei dir. Ich hätte mir das persönlich auch gewünscht, dass man den Gedankenprozess dahinter erläutert und dann eben versteht, was der VfB damit bezwecken möchte, wobei man sich ja natürlich auch ein Stück weit selber denken kann. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass die jetzt sich besonders darüber aufregen, dass sie als Dauerkarteninhaber kein Vorkaufsrecht haben, dass die dann ruhig gestellt worden
natürlich
wären.
Also nicht, du hättest halt
den Aufschrei so oder so. Und ich sag dir eins, der Aufschrei wäre noch größer gewesen, wenn man die Dauerkarteninhaber wirklich bevorzugt hätte. Weil dann hätten alle Mitglieder abgekotzt. Ja, also eins ist klar, egal welches Modell der VfB wählt, er wird auf die Fresse kriegen. Er wird auf die Fresse kriegen. Und vielleicht war das der Gedanke dahinter. Also dann kriegen wir wenigstens nicht von allen auf die Fresse, weil die Schnittmenge zwischen Mitglied und Dauerkarteninhaber ist relativ groß. Also da bieten wir sozusagen den meisten die Möglichkeit an, sich zumindest mal Hoffnungen zu machen. Ja. Ja. Ey, und ich wünsche wirklich allen Bewerbern und Bewerberinnen viel Glück. Und für alle, die Pech haben, seid nicht sauer. Seid nicht sauer, wenn es nicht klappt. Fahrt nach Berlin und seid Teil dieser wirklich weiß-roten Party. Feiert in Stuttgart mit vielen Fans. Ey, gönnt den anderen das Glück und genießt einfach wirklich diesen Moment für die Ewigkeit. Das ist was so Besonderes. Der VfB steht in einem Finale. Ja, also das ist wirklich großartig. Und da würde ich mir jetzt nicht die Stimmung vermiesen lassen, nur weil ich nicht im Stadion dabei sein kann. Nochmal, es haben sich über 160.000 Menschen für Tickets beworben. Und das ist halt Wahnsinn. Also kannst du zwei Olympiastadien voll machen. Das muss man sich echt mal geben. Das ist wirklich geisteskrank. Apropos Party, apropos Stuttgart. Mhm. Die Stadt und der VfB arbeiten, und du hast es gerade eben ja schon angedeutet, an einem Public Viewing. Es soll definitiv eins geben, geklärt werden muss aber noch, wer das Ganze bezahlt und wo es stattfinden soll. Also sehr, sehr wahrscheinlich wird es auf dem Schlossplatz stattfinden. Das Thema ist jetzt vielleicht nicht nur das Geld, sondern dann geht es auch wieder darum, dass dann die Grünflächen danach erstmal gesperrt sind, weil natürlich alles platt getrampelt wird. Es muss ein neuer Rollrasen verlegt werden. Dann kannst du irgendwie mehrere Tage, Wochen, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall eine gewisse Zeit nicht mehr auf die Grünflächen gehen. Das stört dann natürlich Menschen, die abseits des Fußballs einfach Bock haben, sich an einem schönen sonnigen Samstag einfach mal da auf dem Rasen niederzulegen. Also all solche Themen müssen jetzt noch geklärt werden. Aber wir können davon ausgehen, dass es ein Public Viewing geben wird und sehr wahrscheinlich auf dem Schlossplatz. Und der VfB wird dann auch, keine verbindliche Zusage jetzt, aber wenn es dazu kommt, dass auf dem Schlossplatz dieses Public Viewing stattfindet, wird die Mannschaft dann wohl auch am Sonntag mit dem Pokal.
Mit dem Pokal.
Auf dem Schlossplatz empfangen. Ich weiß nicht, wie wir das machen, Sebastian, weil wir wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt irgendwo noch in Berlin unsere Hose suchen.
Ich nicht tatsächlich, weil ich am Sonntag auf einer Konfirmation weilen werde. Und ich kann zum Glück den Kirchbesuch schwänzen. Aber eins steht fest, ich fahre um 5.20 Uhr Sonntagmorgen aus Berlin nach Stuttgart.
Das sehen wir noch. Was bezüglich des Finals übrigens auch schon klar ist, der VfB bekommt die Ostkurve des Olympiastadions, ja, und die Arminia das Marathontor. Ich glaube, da ist richtig Party im Gange bei den Hertha-Fans, ja, wenn der VfB die Ostkurve einnimmt. Aber gut, das machen wir einfach. Wir belegen auch die Heimkabine und spielen in Weiß mit rotem Brustring. Bielefeld läuft in Blau auf. Sebastian, jetzt musst du mir helfen als halber Arminia-Fan. Das eigentliche Heimtrikot ist auch weiß von Arminia Bielefeld, oder?
Ich weiß es nicht, wie es in der Saison ist, aber normalerweise ist Blau schon Arminia-Farbe.
Ah, okay. Ich hab immer weiße Trikots mit blauen Applikationen im Hinterkopf, aber vielleicht.
Also Vereinsfarben sind ja blau, weiß und schwarz, aber ja. Eigentlich sind die Heimtrikots blau.
Also okay, dann spielen beide in den Heimtrikots sozusagen. Genau. Müssen wir jetzt nochmal nachgucken, scheiß drauf. Also ja. Wichtig für VfB-Fans, wir spielen in Weiß mit rotem Brustring. Ich bin jetzt schon gespannt, ob unsere Ultras natürlich dann wieder das Motto rausgeben, alle in Weiß, wie krass das aussehen wird, wenn die ganze Ostkurve in Weiß da steht. Ey, boah, ich krieg jetzt schon, kann ich nicht sagen, ist nicht jugendfrei. Dinge. Gut, Fanfest, übrigens auch noch so ein Thema. Sebastian hat es gesagt, es wird hier eine fette Party gefeiert in Berlin. Ich bin schon da. Ich bin hier tatsächlich auf der Suche nach Locations für STR-Veranstaltungen. Mhm. Mal gucken, ob wir da was auf die Reihe bekommen. Aber das offizielle VfB-Fanfest, das wird es am 24. Mai am Breitscheidplatz geben. Gute Location. Da wird die Party steigen. Die Bielefelder treffen sich dann wahrscheinlich am Alexanderplatz. Ja, also ich kann es noch mal sagen, es wird absolut gigantisch. Ich freue mich wahnsinnig darauf und wir werden natürlich hier in den nächsten Wochen, bis es dann soweit ist, immer wieder Updates geben, damit ihr alles wisst, was ihr wissen müsst, wenn ihr am 24. Mai in Berlin dabei seid, sei es im Stadion oder irgendwo in der Stadt oder in Stuttgart. Wir haben alles dabei. Gut. Auf die U21 wollen wir heute auch noch unbedingt schauen, Sebastian, die müssen noch mit rein. Die letzten Wochen haben wir ja nur relativ wenig, oder die letzten Tage besser gesagt, über die dritte Liga sprechen können. Länderspielphase, Mitgliederversammlung, Pokaleinzug, Pokalfinaleinzug, so ist es richtig. All das war wichtiger. Also erstmal Bestandsaufnahme. 2-1 gewann der VfB vor einer Woche gegen Sandhausen, einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Und drei Offensivspieler, das kann man zusammenfassen, stechen in den letzten Wochen besonders aus. Weißt du, wer das ist?
Ich kann es mir denken. Zwei Stürmer. Stürmer und ein Zehner.
Ja, absolut. Also für mich wirklich krass. Laurin Ulrich, massives Upgrade für unsere Amas nach der Rückkehr aus Ulm. Veit Fagir, der sowohl gegen Sandhausen wie auch jetzt bei der 1-2-Niederlage gegen Aue traf. Da sprechen wir gleich noch drüber. Auch richtig gut am Start wieder. Und ein weiterer Leihrückkehrer hat auch einen absoluten Lauf. Das ist Mo Sanko. Drei Treffer und ein Assist in den letzten 5 Spielen. Also Mo ist auch back, kann man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich bin mal gespannt, also jetzt auch gerade, weil ja nicht so ganz klar ist, ob die zweite Mannschaft dann die Liga hält. was wir alle sehr hoffen. Also, weil für die drei Spieler ist, glaube ich, die vierte Liga definitiv nicht der richtige Platz. Und also es bleibt spannend, auch dann deren Zukunft.
Ja, spannend ist echt ein gutes Stichwort für diesen Abstiegskrimi, muss man ja wirklich sagen. Also sind so viele Mannschaften sehr eng beieinander. Und wie gerade schon erwähnt, reichten die guten Leistungen jetzt zwar aus, um einige Punkte zu holen, aber gegen Erzgebirge Aue am Wochenende war es dann doch zu wenig, obwohl man da auch gut gespielt hat, muss man sagen. Also für mich eine unverdiente Niederlage für den VfB Stuttgart. Am Ende ging es 1-2 aus gegen den Tabellenelften. Aber lasst euch von dem Tabellenplatz überhaupt nicht täuschen. Hätte der VfB das Spiel gewonnen, hätten sie Aue eingeholt. Also es ist alles super close und jetzt ist es so, dass der VfB 6 Punkte hinter Aue steht. Also es ist wirklich echt richtig, richtig eng da unten drin. Der Start war eigentlich ganz verheißungsvoll. Sanko presste Martin Mennel, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Der ewige Martin Mennel, der ist auch seit 20 sagen. Jahren im Auer Tor, oder?
Absolut. Also ich glaube, der bescheißt auch mit seinem Alter. Ich habe mal geguckt, der ist erst 37 oder so. Das kann überhaupt nicht sein. Also der müsste eigentlich schon 47 sein.
Ja, eigentlich schon, ja.
Aber der steht immer noch im Kasten. Ist aber nicht so gut in Sachen Pressing-Aktionen abwehren von Mo Sanko. Ja, verliert hier beinahe den Ball und Wahid Fagir war zwar noch dran, aber dann kommt die Erfahrung von Martin Mennel voll zur Geltung, der grätscht da einfach mal beherzt in den Abschlussversuch von Wahid Fagir rein. Aber das hätte eigentlich schon die frühe Führung sein müssen. Danach verflacht das Spiel. Oh, sorry, du wolltest was
sagen? Ich wollte sagen, also ich glaube, Fagir will den Ball über Mennel irgendwie drüber lupfen. Und da hätte ich mir von Fagir so ein bisschen mehr Entschlossenheit gewünscht, weil das war außerhalb des Strafraums. Und das hätte auch dann schnell eine rote Karte für Mennel geben können, also wenn er dann Fagir trifft. Also da war er mir ein bisschen zu zögerlich tatsächlich.
Vielleicht auch überrascht, ja, dass
wahrscheinlich schon
die Aktion so zustande kam, weil allzu oft funktioniert ja sowas nicht. Aber ich habe mich halt einfach geärgert, weil danach hast du halt auch gesehen, das Spiel war ja komplett zerfahren oder
total
ereignislos. Wenn er 30 Minuten, also ich saß da und habe gedacht, Alter, wie kann man Aue-Fan sein? Ja, also das erträgt ja kein Mensch. Also wie viel Leidenschaft brauchst du, um die kicken zu sehen?
Ja, das ist auch schon angemerkt. Ich glaube, die kamen auch aus 3 Niederlagen in Folge oder so. Also die hatten jetzt auch nicht gerade das Selbstbewusstsein gepachtet in der ersten Hälfte.
Absolut. Also das hat man deutlich gesehen, ja. Aber du weißt natürlich auch aus Zweitliga-Zeiten, Aue kann dir trotzdem immer wieder wehtun. Die kommen halt aus dem Nichts auf einmal zu einem Tor oder zu einer Chance. Hier war es halt so, es gibt einen Handelfmeter, verschuldet durch Dominik Notnagel. Für mich geht der klar, kann man so geben. Wobei, klar möchte ich auch nicht sagen, weil man weiß es ja nicht. Wir sprechen nachher noch über eine andere Szene. Da war eine ähnliche Handhaltung.
Ja, es war halt super unglücklich, weil ich glaube, Notnagel dreht sich nach links weg. Und den rechten Arm hat er angewinkelt, damit er quasi an der Schulter getroffen wird. Und bei der Drehung geht halt der linke Arm natürlich raus. Und
ja.
Der Spieler schießt dann an ihm vorbei und hinten ist der Arm halt, der steht halt raus und wird dann halt getroffen. Also das kann man auf jeden Fall pfeifen, aber dann sollte man es halt konsequent so pfeifen in der Linie.
Ja, das ist ja das Problem. Also ich sag jetzt halt, ich könnte jetzt die Gegenposition einnehmen und würde sagen, ja, also das ist natürliche Armhaltung, was weiß ich. Aber es ist am Ende völlig wurscht, weil alles total willkürlich ausgelegt wird. Also es ist halt, ja, egal. Tor geht rein, kann man an der Stelle sagen. Lag vielleicht auch daran, dass nicht Dennis Simon im Tor stand. Der kuriert ja zurzeit eine kleinere Blessur aus. Der hat ja schon 2 Elfmeter gehalten. In dem Fall stand Stefan Rijatscha im Kasten. Der hatte aber keine Chance gegen den Elfer. Der Auer, Pipic, hat den reingemacht. Relativ humorlos.
Ja.
Und dann danach ging der VfB wieder nach vorne. Also muss man sagen, danach hat der VfB echt gut gespielt. Ja. Übrigens Auer mit Ex-VfBler Boris Taschi. Kriege ich auch direkt Angst. Schweiß auf meiner Stirn. Und der hat dem VfB auch beinahe noch geholfen, in der ersten Halbzeit den Ausgleich zu erzielen. Da gab es einen guten Freistoß von Lauren Ulrich. Dann versucht Taschi, den irgendwie mit der Hacke zu klären oder so. Ich habe es nicht ganz verstanden, was sein Plan war. Und das misslang natürlich. Und dann setzt Michael Glück einen guten Kopfball, aber ja, war kein Problem für Mennel. Da war ein bisschen mehr drin, aber das war so das erste größere Lebenszeichen vom VfB Stuttgart. Noch mehr Pech hatte dann Wahid Fagir, der erst einen Kopfball an die Latte setzte und dann im Nachschuss übers Tor schoss. Und ich glaube, hier mit etwas mehr Ruhe und Übersicht ist so eine ähnliche Situation übrigens wie die vorhin beschriebene, als er dann auch nicht ganz klar agierte, sondern vielleicht ein bisschen überhastet, aber auch hier mit mehr Ruhe und Übersicht hätte Wahid Fagir den Ball einfach in den Rückraum legen können und ja, da wahrscheinlich dann einen Mitspieler gefunden, der das Ding halt reindrischt. Aber das waren halt 2 gute Chancen für den VfB.
Ja, da waren sie echt am Drücker und hätten sich auch einen Ausgleichstreffer verdient gehabt. Und immer wieder Lauren Ulrich, ne? Und wie der die Bälle dann durchs zentrale Mittelfeld, ich würde fast sagen, schleppt, aber das klingt viel zu unelegant, weil er hat das nötige Tempo, er hat wahnsinnig viel Ballkontrolle und das, obwohl der Rasen auch nicht der allerbeste war, aber das sieht schon wirklich sehr imposant aus, wenn er da das Spiel vom VfB aufzieht.
Ja, ich kann es nur nochmal sagen, absolutes Upgrade und eigentlich ein Spieler, wenn du den so siehst, der für die zweite Liga reif sein sollte, aber in Ulm hat man anders entschieden. Sei es drum. Also zweite Halbzeit, VfB, weiterhin das gefährlichere Team. Ulrich, Sanko und Fagir spielen Großchancen raus. Immer wieder, du hast es schon gesagt, Ulrich, Sanko beteiligt, Fagir beteiligt. Eben die drei, die stechen da wirklich absolut raus gerade. Und dann komme ich zu der Szene, die ich gerade eben schon angedeutet habe. Es gibt dann so einen Abschluss von Wahid Fagir. Und du siehst halt ganz klar, wie Erik, Majacek oder so, wie er diesen Ball mit der Hand blockt. Ja, und dann gibt's halt keinen Elfmeter. So, und ich bin halt komplett durch mit dem Thema. Ja, also Handelfmeter ist halt inzwischen eine reine Glücksentscheidung und hat wirklich nichts mehr mit einer objektiven Bewertung zu tun. Rein gar nichts. Es kann alles jederzeit passieren, egal wie du den Ball jetzt an die Hand bekommst oder ob du den überhaupt an die Hand bekommst. Es ist absurd.
Das ja, und das halt in verschiedenen Partien, das dann komplett anders ausgelegt wird und von verschiedenen Schiedsrichtern komplett anders ausgelegt wird. Daran habe ich mich ja schon gewöhnt, aber dass innerhalb von einer Partie von einem Schiedsrichter zwei relativ ähnliche Szenen komplett anders ausgelegt werden, das ist dann nochmal ein ganz anderes Level.
Ja, geht nicht. Trotzdem, sollte das 1:1 fallen, wieder stark eingeleitet von Laurin Ulrich, der sich im Mittelfeld aufdreht und das Spiel für den VfB komplett öffnet. Das ist so, müsst ihr euch angucken, das ist einfach so gut gemacht.
Ja, und der Pass.
Herausragend, ja. Dann Hoffmann bringt den Ball, nachdem er bedient wurde von Laurin Ulrich, ins Zentrum, findet Wahid Fagir, der seinen 8. Saisontreffer erzielen konnte. Und eigentlich war Aue danach platt. Also die haben auch jetzt nicht groß nochmal angeschoben. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, Aue könnte nochmal zurückkommen. Der VfB hatte jetzt auch nicht die Mega-Chancen, aber war das bessere Team. Und dennoch, 10 Minuten nach dem Ausgleich, geht das Ding in den Kasten mit dem einzigen wirklich guten Angriff von Aue, muss man sagen. Wirklich, das haben sie gut rausgespielt über die linke Seite. Rosenlöcher bringt dann die flache Flanke irgendwie in den Rückraum auf Höhe des zweiten Pfostens, findet dort Maxim Burkhardt, der das 1:2 erzielt. Und da kannst du mir sagen, was du willst, aber es ist halt einfach so unverdient gewesen, dieses 2:1 für Aue.
Ja, Christian Fiedler hat es ja auch im Interview nach dem Spiel gesagt. Also ich glaube, Aue hatte 2 Torschüsse und die waren halt beide drin. Und nach der 70., also nach dem Ausgleich, hat auch niemand mehr dran geglaubt, dass Aue noch was macht. Also eigentlich war klar, unentschieden oder der VfB hat noch eine Großchance, wenn man sich die Zusammenfassung anguckt. Es gibt für Aue genau 2 Szenen, nämlich die 2 Tore und sonst halt gar nichts, während der VfB ja einige Großchancen hatte. Aber das ist dann vielleicht auch fehlende Cleverness einer jungen Mannschaft, ich weiß es nicht. Aber das war ein Spiel, das du eigentlich nicht verlieren musst und auch nicht verlieren solltest.
Ja, echt bitter, auch bitter, dass Yannick Hofmann, die Leihgabe aus Nürnberg, in den letzten Minuten dann auch noch die gelb-rote Karte kassierte. Übrigens Platzverweis Nummer 7 für den VfB 2.
Gibt nichts mit der Fairplay-Tabelle.
Nee, die sind letzter. Das kann ich an der Stelle sagen. Nee, aber ist halt auch wieder scheiße, weil Hofmann finde ich herausragend, super Verpflichtung gewesen. Durchaus auch ein Kandidat. Ich finde, den könntest du auch mal in den Kader der ersten Mannschaft stellen. Weiß gar nicht, nee, der darf natürlich nicht spielen am Wochenende. Hab mir gerade einen super Trick überlegt, aber es geht natürlich nicht. Nee, also insgesamt muss man sagen, ist es extrem ärgerlich, dass du das Spiel verlierst und dadurch natürlich auch wieder auf den Abstiegsplatz abrutschst, obwohl der VfB in den letzten Wochen echt gut gespielt hat. Ja, und du hast die fehlende Cleverness angesprochen, das würde ich auch so sehen. Also du musst halt den Punkt hier irgendwie mitnehmen, dann ist es okay. Aber wir können natürlich jetzt hier nichts dran ändern. Es nützt ja nichts, ja. Wir haben heute schon wieder die Chance, das Ganze besser zu machen. Ja, heute geht schon wieder weiter.
Im sogenannten Heimspiel
in Großasbach, genau. Dann empfängt nämlich unsere U21 den Tabellen-7. Viktoria Köln. Und dann können wir wieder wichtige Punkte sammeln für den Klassenerhalt. Und am kommenden Samstag übrigens auch ein wichtiges Spiel wieder. Allerdings nicht zu Hause, sondern unter Haching. Die sind Tabellenletzter. Ja, also die nächsten beiden Spiele, die können wirklich absolut was bewirken für den VfB, also wirklich einen großen Schritt ermöglichen. Sollten wir die beiden gewinnen, dann sieht's ganz ordentlich aus, würde ich mal sagen, für den Verlauf dieser Saison.
Aber ich fürchte, es wird ja bis zum Saisonende einfach unfassbar spannend bleiben, ob der VfB 2 die Klasse halten kann oder nicht.
Sie halten die Klasse.
Ja, ich glaube auch.
Müssen sie. Übrigens auch U19 gefragt unter der Woche. Die spielen am Mittwoch, meine ich, um 13 Uhr. Also das wird ein Problem für die meisten. Aber Mittwoch um 19 Uhr auf Platz 1 gegen Wolfsburg. U17 ist, glaube ich, auch am Start. Die spielen, glaube ich, gegen Kaiserslautern. Also englische Wochen für die Jugendmannschaften des VfB Stuttgart. Gut, Sebastian, eins habe ich noch. Und zwar ein Hinweis für euch. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Das Fanprojekt ist vielleicht mit die schönste Einrichtung in Stuttgart und bekannt dafür, immer mal wieder auch etwas zu machen, was man so nirgendwo sieht. Zum Beispiel eine Ausstellung zum Thema Flucht, Migration und Fußball. Und da gibt's natürlich eine Menge, was sich irgendwie zusammenbringen lässt. Denn schauen wir jetzt mal auf die Torschützen des VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende. Da hatten wir zwar nur zwei, aber beide mit Migrationshintergrund. Also ihr merkt es, Fußball und Migration, das hängt einfach miteinander zusammen. Und natürlich ist dann der Weg bis zur Flucht hin auch nicht mehr weit, weil natürlich viele Migranten hier einfach aufgrund von schwierigen Situationen in ihren Heimatländern nach Deutschland gekommen sind und sich hier gut integriert haben, Fußballvereine gegründet haben, hier aufwachsen, selber Familien gründen, Kultur reinbringen etc. Und mit all diesen Themen und natürlich auch mit den Problemen, muss man dazu sagen, beschäftigt sich die Wanderausstellung Flucht, Migration und Fußball. Und für euch besteht die Möglichkeit, das Ganze im Fanprojekt euch anzuschauen. Wir haben ein paar Bilder geschickt bekommen, blenden die auch ein. Ist wirklich super schön gemacht. Schaut da vorbei. Am 13.04. von 11 bis 13 Uhr könnt ihr euch die Ausstellung angucken. Genauso wie am 16.04. Dann aber von 15 bis 18 Uhr, am 24.04. von 16 bis 20 Uhr und am 25.04. von 15 bis 18 Uhr. Wir blenden euch das auch nochmal ein, verlinken gerne auch nochmal auf die Instagram-Seite vom Fanprojekt. Dann könnt ihr euch nämlich euer Datum raussuchen und euch etwas mit Kultur beschäftigen. Denn also ich finde das Projekt an sich herausragend und ihr solltet es auch unterstützen. Denn für das Fanprojekt ist das wirklich eine große Nummer und wir lieben das Fanprojekt und deswegen würden wir es auch lieben, wenn ihr ins Fanprojekt geht und diese Ausstellung euch anschaut. Das sollte es jetzt aber wirklich gewesen sein, Sebastian.
Ja, aber es sieht spektakulär aus. Also, Can hat ja Bilder geschickt, wir einblenden. Mhm. Und das Fanprojekt ist wirklich zu so einem, ein Vernissage geworden. Ne?
Also Begegnungsstätte.
Sieht, richtig, richtig gut aus. Also,
und geile Grafiken, wie ich finde.
Ja, total.
Also Hinda, ich sehe es gerade, Bacariata ist da mit einer Story vertreten, den kennen wir natürlich. Und diverse Leute, ich sehe auch hier Falco Götz, sehe ich auch. Super. Also cool. Und da unten Moda Hut. Also ja gut, geht einfach selber hin, bevor geht hin. Wir euch die ganze Veranstaltung mehr oder weniger versuchen in dem Podcast zu erklären. Gut, Sebastian, für uns soll es das heute gewesen sein. Wir haben es ja schon gesagt, wir werden am Donnerstag eine weitere Ausgabe aufnehmen. Dann natürlich mit Blick auf Werder Bremen. Problem wird nur sein, die Pressekonferenz wird vermutlich erst, des Trainers, am Freitag stattfinden. Das heißt, wir werden dann noch nicht alle Informationen haben bezüglich Verletztenliste etc. Aber dafür haben wir wieder ein tolles STR Rewind mit dabei.
Oh, da freue ich mich drauf, stimmt.
Ja, liebe Grüße an den Dominik, der hat uns so tolle Rewinds vorbereitet und wir haben sie einfach verschmäht, weil wir nicht klar kamen mit dem Finaleinzug des VfB Stuttgart. Aber gut. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich schicke Grüße rüber in die Heimat und freue mich auf Donnerstag. Bis bald.
Bis dann. Ciao, ciao.